Bevor wir einen Rückblick auf das ganze Jahr oder Anime-Jahr 2024 geben, haben wir noch für euch heute ein kleines Geschenk. Ich weiß nicht, ob man während der Weihnachtszeit meistens auch so Podcast hört, aber wir haben gedacht, okay, wir haben doch noch ein bisschen was gesehen und das möchten wir, glaube ich, vorher noch ein bisschen abhandeln, weil dann geht's ja auch gleich wieder, wie gesagt, ins Anime-Jahr 2024 und danach auch noch in den Rückblick für die Herbstseason. Denn wir haben heute ein paar gute Sachen. Bei manchen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie gut der Luca es findet. Was sagst du dazu? Gute Sachen oder ja?
Ja, werden wir ja rausfinden.
Ach, Mann. Aber jetzt Julian, nicht schon vorweggreifen.
Du hörst nicht viel Podcasts in deiner Freizeit, oder? Also wenn du irgendwie in der Küche stehst oder was isst, dann läuft kein Podcast bei dir. Da läuft immer nur Anime, oder?
Theoretisch, lustigerweise, also bei dem ersten Titel tatsächlich, den habe ich auch während dem Spiel größtenteils und anderen Dingen angeguckt. Also der war komplett parallel, den habe ich nicht am Fernseher also, geschaut.
Dann ist es ja kein Wunder, dass du nicht weißt, dass Podcast so perfekt ist für, wenn du in der Küche stehst oder so, wenn du Vorbereitungen triffst, was du ja viel machst an Heiligabend oder generell in der Weihnachtszeit, wenn du dich auf irgendwas vorbereitest. Also
ja,
könnte perfekt passen.
Ich dachte halt, weil wenn die Familie mal zusammen ist, dann unterhält man sich doch wahrscheinlich vielleicht währenddessen mit denen, oder?
Ja, aber vorher. Hallo? Also wenn bei mir die Familie zu Besuch kommt, muss ich erstmal so 3 Tage meine Wohnung sauber machen.
Aber es ist jetzt ja auch schon Weihnachten, das heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ja, wir haben ein paar Titel, einen, den wir, glaube ich, schnell abhandeln können, den anderen vielleicht auch ein bisschen und dann einen bisschen größeren. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Ja, genau. Ich glaube, unser erster Titel, deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt, ist sowas, was du typischerweise während dem Essen schaust oder während dem Spülen oder was auch immer.
Genau.
Oder?
Denn ich habe irgendwas gesucht gehabt, als du in Japan warst, 3 Wochen, als wir ein bisschen längere Zeit nicht aufgenommen haben und wir uns auch nicht vorgenommen haben, dass wir irgendwas extra schauen, habe ich dann mal geguckt, okay, ich brauche gerade irgendwas, was ich während Dingen anschaue, die ich tue und was würde da so gut passen. Und weil wir ja auch Lust of Samurai hatten und da hieß es hier, das ist der gleiche Autor wie Assassination Classroom, ist es mir irgendwie in meiner Plan-to-Watch-Liste aufgefallen, dachte ich, okay, da kann ich das mir doch mal gönnen. Gerade auch die Malbewertungen sind ja eigentlich auch ganz gut. Schau ich mal rein. Und
ich glaube, es ist sogar ganz gut für so Second-Screen-mäßiges. Es hat ja auch eine deutsche Synchro. Hast du die geschaut oder hast du
Nö, ich habe Japanisch geschaut und ich habe auch, sage ich mal, ja, weil es so episodisch war, vielleicht mal so eine Episode am Tag meistens, vielleicht mal 2. Und darum war alles, glaube ich, so mein ganzer Oktober, bis ich damit durch war, muss ich auch mal gucken, bis wann, von wann. Ich hatte aber zumindest Erinnerung, dass du den mal geschaut hattest. Ich weiß nicht, ob du den damals fertig geschaut hattest. Dann habe ich nochmal geguckt und dann so, okay, Lukas hat beides geschaut auf jeden Fall. Mhm. Und dachte ich so, okay, da kann man ja nochmal kurz bisschen was dazu sagen. So viel kann man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Aber kurz inhaltlich einfach, weil das wusste ich auch so schon so ungefähr. Geht halt darum, Anfang der Serie ist der Mond zerstört worden, was wir dann erfahren von so einem komischen Tentakelwesen, den wir dann später als Kuro-Sensei kennenlernen. Und er sagt, er würde auch die ganze Erde zerstören. Aber bevor das passiert, würde er noch ein bisschen warten. Und seine Bedingung ist halt, dass er diese eine Klasse, 3E, dieser einen Schule, Mittelschule, also Mittelstufe betreuen darf, beziehungsweise der Lehrer sein darf.
Wobei natürlich die Besonderheit von dieser Klasse ist, dass die E-Klasse, glaube ich, die so das Abstellgleis der Schule ist.
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig.
So für die Leute, die eigentlich schon von neben aufgegeben wurden.
Ja, es wurde so ein bisschen der soziale Abstieg der echten Welt, der Realität, damit so ein bisschen simuliert, um den ganzen anderen Leuten einen Ansporn zu geben, dass die sich möglichst anstrengen und nicht in der 3E landen. Und die Regierung sagt dann gleichzeitig, aber hier, Kinder, das ist jetzt auch ganz geheim, dass er da ist, aber ihr sollt ihn bitte umbringen währenddessen und ihr kriegt dann, oder je nachdem, wer ihn dann umbringt, kriegt ein Preisgeld. Und so ungefähr, das wusste ich auch davor, dass irgendwie, okay, Schule, Kinder müssen halt ihren komischen Tentakellehrer umbringen. Ich dachte vorher natürlich, okay, erstmal auch eher Highschool, aber das ist halt einfach Mittelstufe, das heißt so 13- bis 15-Jährige oder sowas. Und auch dachte ich eher, dass die alle schon ausgebildet sind. Das sind nämlich eigentlich alles nur normale Mittelschüler. Und das ist okay.
Ja.
Das heißt, das hat mich am Anfang schon ein bisschen überrascht und dann wusste ich nicht so, okay, wird das was? Mal schauen. Genau. Es gibt theoretisch dann diesen einen Aspekt, dass halt sie Waffen benutzen, die halt nur auf Kurosensei funktionieren. Und so ist halt ganz interessant, finde ich, so die Mischung, weil halt die Zielgruppe natürlich perfekt dazu passen. Die sind halt hier schon Zielgruppe, das heißt Kinder, Jugendliche, 12 bis 16 oder wie auch immer. Und dass das Ganze so ein bisschen verpackt wurde mit Lehren über Gesellschaft, dass er halt dann diese Pädagoge oder dieser Pädagoge ist, dass da so ein bisschen auch versucht wird mit halt mehreren Story Arcs und so weiter halt Lehren draus zu ziehen für halt die Kinder, die es lesen. Das fand ich ganz interessant.
Ja, vor allem ist es halt auch so ein bisschen dieses Club der toten Dichter. Unser Lehrer ist der Einzige, der uns noch nicht aufgegeben hat und
Ja, genau.
ja.
Plus, ich finde auch einfach ganz cool, so Kuro-Sensei als Charakter, wie er dann so seine Fähigkeiten hat, was so seine Aspekte sind, ist ganz nett auf jeden Fall. Also jetzt so als Tentakelmonster, seine Hintergrundgeschichte ist mir recht, relativ egal gewesen. Das war so, ja, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt zu wissen, aber gut. Und ja, das war auf jeden Fall immer also ganz nett zu sehen, wie diese Mischung ist, wie wir versucht haben, diese Pädagogik damit reinzubringen. Fand ich ganz nett auf jeden Fall. So gerade auch, wenn es dann, also sage ich jetzt mal so, kennt man vielleicht auch bei Videospielen, so Serious Games Aspekt fand ich hier bei Assassination Classroom schon noch mal ein bisschen höher als so vielleicht bei anderen Manga. Und das fand ich einfach so ganz cool. War halt recht episodisch, gab halt dann meistens so ein bisschen übergreifend, dass manchmal neue Charaktere eingeführt werden oder halt vielleicht auch mal so ein Story Arc, der über mehrere Episoden geht. Ja, erste Staffel fand ich auf jeden Fall ein bisschen schwächer als die zweite. Dass die zweite so eine krasse Bewertung hat mit 8,5. Ich habe dann mehr erwartet am Schluss, muss ich schon so sagen, so okay, weiß ich jetzt nicht. Ich kann zumindest sagen, dass ich das Ende gut finde. Das kurz vorm Ende auch eher nicht so, aber dass das, was die ganze Zeit schon angekündigt war, dass es auch durchgezogen wurde, fand ich schön. Das heißt, das, wenn man gerade auch so vergleicht mit vielen anderen Manga-Anime, die jetzt auch in den letzten Zeiten mal so geändert haben, wo man ja auch eher Schlechtes damit hört, finde ich das auf jeden Fall für diese Serie ein gutes, passendes Ende gewesen. Ja, und gerade weil ich auch erwähnt habe, Pädagoge, was ich zum Beispiel, glaube ich, so mit am schlechtesten fand, und das hat mich richtig geärgert, weil er ist ja die ganze Zeit eigentlich auch so verständlich und so weiter, dass halt diese eine Szene gemacht wurde, ich fand es halt richtig doof, dass er sie einmal schlägt. Und das fand ich echt einfach so null passend zur Serie. Ich weiß nicht, ob du dich daran überhaupt noch erinnern kannst.
Oh, ich glaube nicht, nee.
Also es gibt eine Folge, wo sie so parkourmäßig über die Häuser laufen, rennen und dann so einen alten Mann, auf einen alten Mann fallen, wo sie dann später im Kindergarten oder sowas dem aushelfen. Und er schlägt die halt dann einfach danach. So seine Wut als Lehrer und so weiter. Und das fand ich richtig kacke, weil es auch nicht irgendwie nochmal kontextualisiert wurde, dass es irgendwie schlecht wäre oder sowas. Gerade auch, weil er das nicht nur im Affekt macht, sondern danach auch nochmal die anderen, die dazukommen, danach auch nochmal so jeden einzelnen so mal schlägt. Und das fand ich schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, was das jetzt so aussagen soll. Es hat für mich auch jetzt am Schluss noch mal komplett zu gar nicht reingepasst. Also das fand ich ein bisschen
Also
komisch.
ich muss zu der Serie sagen, ich glaube, das, was du gesagt hast, ging mir auch so, dass die erste ein bisschen schwächer war als die zweite. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wo jetzt irgendwo der Cut-off-Punkt ist. Ich erinnere mich noch okay daran. Aber ich fand es auch nicht so gut, dass ich es nochmal neu schaue. Deswegen, ich glaube, ich kann bei den meisten Punkten dir zustimmen. So dieses Episodische, ich glaube, die einzelnen Episoden haben für mich nie einzeln gut funktioniert oder eher selten. Also dieses Übergreifende, das, was dahinter steht als Handlung, war dann doch schon eher interessant. Also diese Prämisse ist ja auch einfach wirklich gut, so.
Ja,
Ja.
was
Also im
natürlich.
Großen und Ganzen, das ist halt kein Anime, den ich Leuten empfehlen würde, einfach aus dem Grund, dass ich vorher so viele andere Sachen zu empfehlen hätte, dass ich glaube ich gar nicht so weit komme, dass ich irgendwann sage, ja, und dann ist auch noch Assassination Classroom. Ja.
Ich würde halt noch einen Vergleich ziehen, zum Beispiel, weil wir haben Assassination Classroom natürlich ganz viele Charaktere der ganze Klassen und die ganze Klasse. Und jetzt My Hero Academia hat das auch. Und hier finde ich, auch wenn viele der anderen Charaktere schon eher Nebencharaktere sind, die haben zwar auch ihre Fähigkeiten, werden eingesetzt, während in My Hero Academia versucht wird, den Nebencharakteren mehr Zeit zu geben, also auch irgendwie Nebengeschichten und so weiter zu geben, versucht Assassination Classroom das nicht so sehr. Und das finde ich sogar ganz gut, dass es recht prägnant ist, dass der Autor weiß, okay, ich habe so viele Charaktere, ich kann denen jetzt nicht einfach und jeder eine Folge so ein bisschen geben. Und da fand ich das zumindest, wie das so umgegangen wird. Man wusste, ich habe wahrscheinlich nicht so viele Manga-Chapter oder ich weiß meine Geschichte und es wird nicht so lange gehen. Und dann mache ich mit diesen Nebencharakteren so viel wie geht, aber nicht übertrieben viel. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also das fand ich zumindest, der Autor wusste, wie er mit Nebencharakteren umgehen soll. Und das fand ich dann ganz gut.
Ja gut, wobei man sagen muss, bei My Hero ist das auch nicht super schlecht gelöst. Man hat am Anfang zwar einen besseren Eindruck von dieser gesamten Klasse, was dann irgendwann zwischendrin verloren geht, aber gegen Ende kriegt ja jeder auch nochmal irgendwie seine Payoff-Episode oder seinen Payoff-Moment. Ja, wobei man dazu sagen muss, gegen Ende ist dann eigentlich auch schon das Kind in den Brunnen gefallen, also.
Ja, genau. Jetzt würde ich nur kurz einfach nochmal so Aspekte einfach mal raushauen. Ich weiß nicht, ob es teilweise vielleicht sogar leichte Spoiler, wenn das keine Leute interessiert. Das erste auf jeden Fall, das erste Opening muss ich skippen, das hat mich richtig genervt, also das fand ich richtig kacke, das dumme Springen von denen.
Was war das erste Opening?
Erstmal alle drei Openings sind ja, dass die auch alle mal singen. Das zweite und das dritte, also ich glaube, gerade das zweite gefällt mir ganz gut, aber im ersten, dieses Happy-Ding, dass sie so komisch hochspringen, boah, das ging mir richtig auf den Sack. Also das muss ich einfach skippen. Fand ich überhaupt nicht gut. Dass gerade in der Serie, die sich so an Mittelschüler richtet, dass da gerade irgendwie so ein weed-rauchender Typ drin vorkommt, fand ich ganz lustig. Dann, weil es ja auch, glaube ich, der Manga so derzeit geschrieben wurde, also der Anime kam 2015 raus, Brasilien 7-1-Referenz fand ich ganz lustig natürlich als Deutsche. Eine meiner Lieblingsepisoden fand ich dann den Klassenkampf, das heißt, als die in zwei Teams waren und gegeneinander gekämpft haben. Das fand ich ganz gut, hat mir gefallen. Die Kussszene war ganz lustig, einmal wegen dem 15-Hit-Counter. Aber auch, muss ich sagen, okay, anscheinend hat wirklich jetzt Irina, also Bitch-Sensei, mit minderjährigen Küssen trainiert. Ich weiß ja nicht so.
Ach so, ja, ey, stimmt, diese ganzen Nicknames für die Lehrer sind ja auch so super infantil.
Ja, also das hat mir auch nicht gefallen.
Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, das ist, oh.
Gerade, weil ich musste auch sagen, so am Schluss war halt Irina halt schon mega cute einfach. Also gerade auch, weil sie ja grüne Augen, blonde Haare hat, ist ja eh mein Typ. Aber das fand ich gerade am Anfang ein bisschen immer mit Bitch, oder selbst zum Ende hin wurde sie auch Bitch-Sensei genannt, hat mir ein bisschen leid getan. Aber gerade dann ihre Beziehung ja,
allem,
dann auch mit dem
Lehrer. Vor allem, weil, und so. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie ja auch diesen Charakter-Arc, dass sie am Anfang so die Femme Fatale-Killerin ist, die dann so oft einfach eben genau deswegen angegangen wird, dass sie sich denkt, boah, ich muss mich jetzt halt echt auch ordentlich anstrengen und diese Entwicklung durchmacht von jemand, der mit seiner Sexualität eben kämpft, in Anführungszeichen, den Kindern was anderes, was Besseres beizubringen, eben um vielleicht auch so ein bisschen sich selbst zu reflektieren. Sie hatte schon, glaube ich, einen ganz guten Charakter-Arc, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, fand ich zumindest
was
auch.
Was es ein bisschen schade macht, dass die Kinder halt am Ende trotzdem sagen, ja, bist für Bitch-Sensei, was soll das?
Ja, sie wurde auch immer so ein bisschen als Loser dargestellt. Da fand ich zum Beispiel auch ganz gut, als sie mal ihre Fähigkeit am Ende der ersten Staffel eingesetzt hat, als sie Klavier gespielt hatte. Das fand ich dann. Aber sonst ist sie halt auch immer so der Comic-Relief-Charakter, wo es halt schief geht, als auch, dass sie dann irgendwie verrät, weil dann sie auch nicht mehr so viel Selbstvertrauen hat, bla bla bla. Ja, das hätte man auch, glaube ich, ein bisschen besser machen können. Aber das, was ich vorhin gemeint habe mit Ende, also es ist ja nochmal so, dass zwei Final Bosse kommen und das fand ich richtig kacke. Also das fand ich echt dumm. Die Charaktere gab es ja schon vorher, aber dass jetzt nochmal so ein Endfight mit den zwei kommen musste, fand ich schon echt meh, wurde irgendwie nicht gut genug aufgebaut. Danach kam ja dann der Tod von Koro-Sensei, den fand ich echt schön einfach. Das hat mir gut gefallen, plus den Epilog, den fand ich auch toll. Da muss ich auch sagen, da kann sich garantiert nicht mehr dran erinnern, aber der Glow-Up von Hasama Kirara, das war die, so ein bisschen Emo-Girl war, die ist dann Bibliothekarin gewesen. Holy shit, also wirklich.
Nee, daran kann ich mich null erinnern.
Ja, müsstest du mir zeigen, du könntest.
Das scheint ja Eindruck auf dich gemacht zu haben.
Warte, ist es die? Holy shit. Sieht ja super aus. Dann natürlich mega lustig, weil es ja auch noch ungefähr. Nee, das war wahrscheinlich, ich glaube, der Manga ist sogar schon davor gewesen. Das ist natürlich hier die KI wurde ein VTuberin. War ganz nett, fand ich ganz lustig. Ja, und halt Nagisa, okay, es ist auch Lehrer, ist auch in Ordnung. Aber so, also mit der letzten Episode war ich zufrieden und hat es ganz gut abgeschlossen. Und so, also war für mich auf jeden Fall so als Schon-Titel ganz gut. Und dafür sowas parallel schauen, ist auf jeden Fall super gewesen. Wenn ich es jetzt nur die ganze Zeit am Fernseher aufgeholt hätte, also es wäre halt wahrscheinlich wirklich eher was gewesen für Seasonal, das heißt im Simulcast wöchentlich. Und sonst bingen wäre, glaube ich, für mich dann noch ein bisschen schlechter gewesen. Das hat schon ganz gut geklappt, so wie ich es geguckt habe.
Ich glaube, als Seasonal hätte ich es wahrscheinlich sogar gedroppt.
Okay, ja, gerade die erste Staffel.
Ja, gerade halt die erste Staffel ist halt wirklich nicht so gut. Und ich glaube, ich hätte auch die zweite nicht angeschaut, wenn ich das nicht damals mit jemandem zusammengeschaut hätte. War ganz gut, dass man dann die zweite geschaut hat, aber ja, gut. Ist jetzt auch, wie gesagt, ist keiner meiner Top-Titel.
Ja. Das war's auf jeden Fall mit Assassination Classroom. Du hast noch was dann geschaut, was ich schon, glaube ich, jetzt genau vor einem Jahr geschaut habe. Ich müsste noch mal gucken.
Das hast du wahrscheinlich sogar im Kino geschaut, ne?
Richtig, da konntest du leider an dem Tag nicht. Das war ein bisschen ungünstig.
Ja, genau. Und zwar Inuo. Und ohne, dass wir die Folge hätten aufnehmen wollen, hätte ich den wahrscheinlich nicht geguckt. Das ist so einer, den habe ich immer wieder nach hinten rausgeschoben, weil ich gedacht habe, ja, komm, ist jetzt auch eher nur so mittelinteressant, gerade weil auch diese Hike-Geschichte mich nicht so interessiert hat, als wir Hike Monogatari geschaut haben. Aber ja, Inuo ist nochmal eine andere Art, das zu präsentieren, beziehungsweise präsentiert es ja überhaupt nicht.
Ist ja, es ja spielt so. Ja 300 Jahre, glaube ich, danach oder so.
600 Jahre danach.
Okay.
Also man muss vielleicht so anfangen, der Film öffnet in der modernen Welt, wo jemand sagt, lass mich die Geschichte von so und so erzählen. Dann springt es 900 Jahre zurück. Hier, das ist die Geschichte vom Heike-Clan. Oder wie hieß das? Heike? Weiß nicht. Ich werde es auf jeden Fall ein paar Mal unterschiedlich aussprechen. Sorry dafür. Genau, ich erzähle euch die Geschichte von dem Clan und dann 600 Jahre später wird ja das Schwert von dem Anführer des Clans gefunden, was dann so der Inciting Incident für die Geschichte von Tomona oder Tomoichi oder Tomoari, je nachdem, wo in der Geschichte wir uns befinden, lostritt. Und er trifft ja dann recht früh auf Inuo und da geht ja dann die Handlung los. Genau, und das ist aber halt 600 Jahre nach dem vor 900 Jahren und 300 Jahre nach der modernen Zeit, ja, ist ein bisschen.
Okay. Es kann natürlich sein, dass wir andere Dinge, vielleicht die in den Geschichten, gehen wir gleich drauf ein, irgendwie verpackt wurden, dass da auch nochmal zur Original Heike Monogatari oder wie auch immer, wir haben das Original nie gelesen. Wir haben nur eine Adaption, die das auch nicht voll adaptiert gesehen. Das heißt, da kann auch sein, dass wir da irgendwas auf jeden Fall verpasst haben, weil.
Aber Moment, die Heike Monogatari, ist das eine Geschichte? Ich dachte, das wäre was Historisches, was passiert ist.
Ja, halb. Also, das ist wieder sowas, wo also Sachen reinverpackt wurden.
So Nibelungensage, Arthur-Sage, so Sachen.
Ja, genau, das ist irgendwie so in der Art halt. Und das heißt,
irgendwie sowas in der Richtung ist wahrscheinlich mal passiert, aber
ja, das ist ja genauso hier mit Genji und so weiter, als ob der jetzt irgendwie, wie der da geboren wurde und was weiß ich alles. Aber viele historische Sachen sind halt reingeflossen.
Naja, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil es geht ja eher darum, wie diese Geschichte erzählt wird, die Heike-Geschichte.
Ja.
Und im Endeffekt, wir fangen an mit Tomona, der eben erblindet ist durch einen Vorfall mit eben genau diesem Schwert des Heike-Clans, was gefunden wurde. Er tritt dann den Mönchen bei, den blinden Mönchen, die mit ihrem Miwa durch die Welt ziehen und eben genau diese Heike-Geschichte erzählen. Also Biwa ist dieses gitarrenähnliche Instrument, habt ihr garantiert auch schon gesehen. Genau. Und Tomona trifft dann irgendwann auf Inuo, der grässlich entstellt ist, wegen, das weiß man zu dem Zeitpunkt in der Geschichte auch schon, glaube ich, wegen einem Deal, den sein Vater mit der Dämonenmaske gemacht hat. Korrigier mich, wenn ich
Ja,
irgendwas
sowas in
Falsches
die
sage,
Richtung.
auch wenn du,
Also bei mir ist schon ein
es
bisschen länger auf jeden Fall her.
ist alles eher so ein bisschen in die Richtung. Genau,
Du
die
solltest
Handlung
es
ist auch
frischer
eher
wissen.
so. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich war auf Schmerzmitteln, als ich hingeschaut habe.
So geil aber auch.
Ich bin nicht abhängig oder so, aber ich hatte an dem Tag eine OP, ja?
Ist halt aber auch so gut. Perfekter Film dafür rausgesucht. Ist echt so.
Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte hängt ja auch eher so lose zusammen. Ich glaube, wir springen halt wirklich von Szene zu Szene, vergehen teilweise Jahrzehnte und die Handlung geht da ja auch nicht mehr so wirklich drauf ein. Anyway, auf jeden Fall, unsere Hauptcharaktere Tomona und Inuo treffen sich. Inuo macht den Leuten Angst mit seiner mit seinem entstellten Gesicht und als er Tomona damit Angst machen wollte, sagt er so, ey, Bruder, ist mir egal, ich bin blind. Und dann musiziert Tomona und Inuo tanzt dazu und die beiden ja, beschließen sich zusammen eben so ein Bardenduo zu ja, gründen. Genau, und dann reisen sie durch die Welt und erzählen die Heike-Geschichte auf eine andere Art und Weise, auf ihre Art und Weise, wobei dann Inuo Stück für Stück seine Verformungen, seine Entstellungen los wird. Ja, genau, während sie immer mehr Fans bekommen, was natürlich den bestehenden Baden-Clans, beziehungsweise gerade dem, dem der Vater von Inuo gehört, auf die Nerven geht. Und auch dem Kaiser, weil er so ein bisschen die Geschichte vom Heike-Clan gerne lenken würde und es ihm nicht ganz so passt, wie die beiden die inszenieren. Genau. Und von da ab entstehen halt verschiedene Dynamiken. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Spoilerteil gehen. Oh, oder möchtest du Spoilerteil dafür auslassen? Weiß nicht. Wie willst du es machen?
Ich würde noch mal kurz so ein bisschen allgemein reden. Weiß nicht, ob das dann
Genau,
jetzt.
also
Also es gibt,
ich
glaube ich,
würde
schon
jetzt
so ein paar Sachen, die
erstmal.
vielleicht überraschen, wenn es nicht gesehen hat, was man ins Spoiler-Teil nehmen
Ich
könnte,
will nicht
aber.
direkt in den Spoilerteil gehen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, möchtest du alles erzählen und dann auf die Handlung eingehen
Nee, also
oder.
gerade Handlung ist auch nicht krass
Weil
wichtig,
dann.
würde ich jetzt
Genau, das
sagen.
sage ich nämlich auch. Dann lagern wir das eben, nehme ich eben ein bisschen nach hinten aus, weil was den Film ganz krass auszeichnet, ist halt eben, es ist eine Adaption von Saint-Saru, die im Moment auch Dandadan machen. Aber eben auch für sowas wie Ping-Pong-Animation bekannt sind und gerade mit Yuasa ja einen Director haben, der auch hier Director war, der so seinen eigenen Stil hat, der sehr aussagekräftig ist, sehr off-model häufig, sehr farbenfroh und das ist auch das, was hier, glaube ich, der Selling Point ist. Gerade weil diese Auftritte von Inuo und Tomona sind musikalisch krass. Mit den Visuals von Yuasa ist es auch dann auch einfach was, wo du jetzt sagst, das ist cool allein für das Erlebnis. Es ist jetzt kein Musical oder sowas, aber ja, diese
Ja.
musikalischen Nummern sind schon so ein großes Highlight davon.
Genau, also Saint-Saru ist ja auch das gründende Studio von Yuasa, das heißt, da ist seine DNA
Ja,
halt drin. Er
genau.
ist, hat sich jetzt dann im letzten Jahr zurückgenommen. Das ist auch damals gleichzeitig in der Produktion gewesen mit halt Yamadas Heike Monogatari. Darum hat man zumindest am Anfang diese leichten Überschneidungen, beziehungsweise kurze Referenz darauf, aber muss man auf jeden Fall nicht irgendwie, außer wenn man vielleicht die Heike-Monogatari kennen wollen würde, vorher gesehen haben. Aber genau, ich war damals im Kino mit Leuten, die zwar auch Anime mögen, ich habe aber extra vorher nicht gesagt, was das für ein Film ist. Einfach nur, um zu sehen, wie sie drauf
Du
reagieren,
hast die
weil
Leute in den Film reingekettfischt.
so ein bisschen, weil es halt schon was Besonderes, ich würde es halt einfach als Rockoper bezeichnen. Und das
Ja,
ist
das
schon.
trifft's überraschend gut.
Ja, und da muss man schon so sagen, so okay, eine Rockoper so zu der Zeit, aber gerade weil wir werden ja auch wahrscheinlich darauf eingehen, wie dann musikalisches präsentiert wurde, ist halt schon einfach, ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt, wenn es modern ist, aber halt in einer älteren Zeit, was natürlich nicht funktioniert, in Anführungsstrichen, weil es historisch nicht korrekt ist. Und das ist halt schon echt
Ja,
cool, also.
das ist übrigens auch sowas, was der Film, glaube ich, sehr gut macht. dass er sagt, ja, doch, die Geschichte ist so passiert, aber es erinnert sich niemand daran. Vor allem mit dem Handlungsstrang, dass der Kaiser nicht möchte, dass es eben so erzählt wird, wie die beiden es erzählen. Das funktioniert schon echt gut. Da kann man auch wirklich, das ist auch mit der Handlung konsistent, dass man eben sagt, hey, keine Ahnung, wer das ist, so, aber es ist so passiert.
Ja, also du hast auf jeden Fall schon richtig gesagt, also Rocksegmente sind das Highlight. Da werden wir auch
Ja.
später noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber halt wie diese alten Sachen benutzt wurden, um wie man in der Moderne in Anführungsstrichen rocken würde, das war halt auf jeden Fall echt cool. Und
Ich
da
finde
hätte
auch
ich
gut, dass gerade diese Segmente sind immer ein signifikanter Teil, wo Inuo eine seiner Verformungen abstößt. So gut am Anfang nicht ganz, weil am Anfang beim Tanzen üben gehen die Verformungen in den Beinen weg. Und dann später bei jeder dieser Rocknummern eben der Arm oder die Schuppen, das Gesicht ja ganz am Ende. Und das ist einfach auch sehr konsistent mit der Handlung, die sich ja auch mit jeder dieser Auftritte verändert, wo die Dynamiken sich shiften. Ich meine, Inuos Vater, der ja da diesen Deal mit der Dämonenmaske hat, wird ja auch aufgelöst während einer der Auftritte.
ja.
Also ja, funktioniert alles ganz gut so, dass wirklich alle Key-Handlungspunkte eben in so einem Auftritt abgehandelt werden. Ja, außer natürlich am Anfang, wo sie sich treffen. Oh, beziehungsweise bevor sie ihr Duo gebildet haben.
Ja, und ich wollte noch zumindest erwähnen, dass Inuo als auch dann das Gesungene in den Rocksegmenten von der Hauptsängerin von Queen Bee gesungen wird. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Nee.
Okay, auf jeden Fall. Sie war ja auch verantwortlich für, also oder insgesamt die Band Queen Bee für solche Banger in den letzten Jahren, wie zum Beispiel das Ending von Oshinoko. Hier Dororo. Nee, doch Dororo ist Dorohedoro ist das andere. Von Dororos Opening und so weiter. Und das geht halt schon ab. Also, da habe ich zum Beispiel, seit ich jetzt dieses Jahr ja auch endlich mal mir ein Music Streaming Dienst angeschafft habe, habe ich auch gleich mal ein bisschen draufgeladen. Die gehen schon ab. Also es sind schon ein paar auf jeden Fall Banger dabei. Ja, und sonst hast du schon gesagt, also bisschen gibt halt so ein paar Themes wie dann irgendwie bereinigte Geschichte, Vergessenes oder Sachen,
Ja.
die irgendwie zerstört werden, ignoriert werden historisch.
Genau, also wie gesagt, die Handlung tritt zwar in den Hintergrund, aber ist jetzt auch nicht schlecht geschrieben.
Ja.
Es ist eher so, dass der Handlung nicht genug Raum gegeben wird, um so komplett atmen zu können. Aber es ist auch nicht so wichtig, weil, wie wir schon gesagt haben, das tritt eher in den Hintergrund beabsichtigt und es funktioniert auch so. Es hat, wie sagt man immer, so dieses typische, so viel Handlung, wie es braucht, so wenig, wie nötig ist.
Genau, also so war auf jeden Fall. Ich war danach sehr gut unterhalten, hab ein bisschen was mitgenommen und mehr hat es eigentlich auch nicht gebraucht. Also, das war
Genau,
auf jeden Fall
also
echt
wie
top.
gesagt, für mich war es ja sowieso noch mal ein bisschen anders gelagert. Aber es ist schon ein guter Film. Ich glaube, ich würde ihn auch noch mal schauen.
Ja. Jetzt will ich aber noch mal kurz auf ein paar Performances eingehen, weil das ist halt schon, da waren schon ein paar Sachen, die einfach so geil waren. Also das würde ich als kleinen Spoiler bezeichnen.
Kann
Da sollte man
man sich die
überrascht werden.
Performances auf YouTube anschauen oder irgendwo?
Ich
Das hätte ich
glaube
vielleicht mal
nicht, ich bin mir
vorher
nicht
schauen müssen.
sicher.
Ich
Müsste
schau
ich
gerade
kurz
mal,
googeln.
dann erzähl
Okay.
du kurz, während ich nachschau, erzähl du kurz und ich kann euch dann sagen, hey, die Clips findet ihr da und da. Ansonsten müsst ihr das, glaube ich, bei Amazon Prime nochmal nachschauen, ne?
Ja, also wir hatten ja gesagt, es werden halt teilweise halt Instrumente oder die Aufführungen finden halt in dieser Zeit, keine Ahnung, 600, 1600, ich weiß es nicht, kann ich immer so schlecht einschätzen. Mit zum Beispiel, keine Ahnung, so allen Beaver-Gitarre und so weiter. Aber das ist halt echt recht modern angehaucht. Das heißt, modern einmal vom Auftritt selbst, als auch so ein bisschen der Musik. Und da sind halt so geile Sachen wie, keine Ahnung, dann wird irgendwie die Beaver so als E-Gitarre hinterm Rücken genutzt. Dann gibt's auf einmal Groupies an Frauen, man muss Bodyguards weggehalten werden, dann wird crowdsurft, Kleidung offen mit Oberkörper dann raus. Aber auch so Sachen wie dann irgendwie, dass halt natürlich Inuo, das hatten wir, das sein Ding ist ja so ein bisschen das Tanzen, dass er halt Breakdance, bis er so Shuffle Dance gerade mit dem langen Arm das so ganz geil macht, als auch, ich konnte mich fast nicht halten, den Michael Jackson Move macht mit dem Beckenstoßen. Fand ich einfach mega. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Und so Sachen halt, keine Ahnung, die Bühneneffekte. Zu der damaligen Zeit hat man halt dann so als Flammenkanonen Feuerspeier genutzt. Das fand ich halt super.
Also, wenn man nach den Performances online sucht, findet man nur eine, glaube ich.
Okay. Aber ist Sven schon die mit dem Beckenstoßen?
Das ist, glaube ich, die erste, wo sie zusammen machen. Also, ja, das ist die.
Okay.
Aha. Den Wal findet man, glaube ich, auch noch auf Japanisch, aber nur.
Okay, ja. Also man
der
muss
Wal,
ja auch.
Also der Wal ist schon auch krass.
Ja, also man muss nicht unbedingt die Texte auch noch dazu verstehen, sondern hören und das Visuelle mitnehmen.
Ah, ist auf jeden aber Fall auch super. Nur den langweiligen Teil von dem Wal.
Okay.
Nicht so, dass es richtig abgeht.
Ja.
Das ist total schade. Das hätte sich, glaube ich, echt angeboten und das wäre, glaube ich, auch sowas, wo du dann Leute dazu bringen könntest, zu sagen, ey. Schau dir die paar Clips an und dann schau dir den fucking Film an, um endlich zu verstehen, wie es zusammenpasst. So.
Es gab ja dann zwei, sag ich mal, moderne Rock-Anspielungen. Das eine ist ja auf jeden Fall eine We Will Rock You-Anspielung gewesen, wo dann ja auch alle geklatscht haben. Hat man natürlich möglichst ein bisschen abgeändert. Und ich glaube, das war dann die letzte, was so ein bisschen Bohemian Rhapsody einmal drin hatte, oder? War das die letzte, wo er dann auch so ein bisschen rumgeflogen ist? Ich muss aber auch
ja, die letzte Performance ist ja Tomona, der nicht aufhört zu performen, okay. Bis sie ihn hinrichten.
Ah, ja.
Ups, Spoilerteil.
Ja, also wir sind ja schon auf jeden Fall drin, weil das vorige will ich auch nicht irgendwie spoilern, da sollte man überrascht werden. Ich muss aber auch leider sagen, bei den Rocksegmenten, die waren manchmal ein bisschen zu lang, beziehungsweise halt wiederholend, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt zeigen sie zum dritten Mal, wie er diesen einen Move macht, so
ja,
10 Sekunden lang.
Ja, das stimmt.
Ah, das fand ich dann ein bisschen schade einfach. Es war zwar geil, also ich kann verstehen, weshalb man so oft zeigen will, aber da habe ich schon so gemerkt, so, oh, okay, da könnt ihr mir jetzt entweder Neues zeigen oder schon einfach auch langsamer aufhören.
Ja, also im Endeffekt, aber der Film hat so ein paar tatsächlich Downs, wo es ein bisschen langatmig ist. Gerade wo du auch sagst, ja, wenn sich die Performances wiederholen. Aber mit, ich glaube, 97 Minuten ist das schon noch okay. Man hätte auch nicht super viel wegnehmen können. Man hätte die Performances kürzen können. Aber ich glaube, texttechnisch ist es wichtig, dass die ganzen Nummern komplett durchlaufen. Keine Ahnung. Insgesamt, was war denn dein Fazit zu dem Film? Ich glaube, du hast sogar im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich würde nämlich auch ganz gerne mein Fazit nochmal bringen.
Also, so von der Unterhaltung fand ich ihn super, sah halt gut aus. Ja, ich glaube auch gerade, das war sogar ein Jahr, wo es nicht so viele Anime-Filme, gerade auch nach Deutschland, das ist ja immer mit Verzögerungen, kann man manchmal so sagen, okay, in deutschen Anime.
Ja, vor allem, du hast den letztes Jahr geschaut, der war 2022 im Mai in Japan angelaufen und Streaming-Services haben den auch noch nicht so lange.
Genau, also Streaming-Services war auch erst irgendwie 1 oder 2 Monate.
Mhm.
Und so, also er ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Gerade wenn man auch noch mal so auf das Line-Up von Yuasas Werken schaut, ist auf jeden Fall, reicht sich gut drin ein, würde ich sagen. Und ist halt auch so ein bisschen wie der Film, den kann man auch mal, glaube ich, sogar mit Nicht-Anime-Leuten einfach mal schauen, um weil es so eine interessante Mischung, finde ich, einfach ist. Aber ja, so,
dass
ja,
ich jetzt das würde ich zum Beispiel nicht machen.
Okay.
Weil allein schon diese Art von Film ist was, wo ich dir sagen kann, es gefällt nicht jedem. Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich könnte mich mit 2, 3 Leuten zusammensetzen und ich weiß, einem davon gefällt das und dann den anderen beiden aber auf gar keinen Fall so. Also es ist schwierig, Leute zu finden, die da voll an Bord sind, finde ich. Naja, aber darum geht's auch nicht, weil mein Fazit zu dem Film wäre nämlich tatsächlich auch ein eher positives. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Gerade die Performances zwischendrin sind sehr unterhaltsam. Die Handlung, wie gesagt, ist gerade genug, dass es dich so mitnimmt. Hat aber halt auch so ein paar Themen, die ganz gut abgehandelt werden. Da sind wir jetzt gar nicht so tief drauf eingegangen, aber es geht halt eben auch um sowas wie um Identität, es geht um sowas wie, das hast du ja vorhin schon gesagt, so die Kontrolle über die Narrative. Es geht aber auch darum, sich selbst zu beweisen. Es geht darum, berühmt zu werden, ja teilweise auch, und wie man da herangehen kann. Zum einen eben, dass man sagt, ich möchte wirklich was revolutionär machen, was einzigartig ist, oder ich möchte die Abkürzung wählen, wie es ja Inuos Vater getan hat. Also da kommen ja einige Sachen zusammen. Wie gesagt, die hätten alle ein bisschen mehr Breathing Room gebraucht, hätten sich ein bisschen besser ausbreiten können. Und die Performances waren dann teilweise zu lang, wie du auch schon gesagt hast, weil sich teilweise auch Animationssequenzen wiederholen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es Meckern auf eher hohem Niveau.
Ja, und gerade wenn du vergleichst, was so an Anime-Filmen rauskommen, sticht der schon auf jeden Fall als was Besonderes raus.
Das
Ist
auf
auch
jeden
keine
Fall. Allein
Adaption.
stilistisch von der Inszenation, von der Art des Films. Wie gesagt, das ist kein Musical, du hast schon gesagt, das ist eher so eine Rockoper. Und ganz ehrlich, davon kriegen wir halt im Moment auch nicht so super viel, auch
Richtig.
im Hollywood-Kino. Und wenn, dann nicht unbedingt gute Sachen. Deswegen, hey, kann man sich anschauen. Ist
Ja.
auf Amazon Prime.
Doppelter oder vierfacher
Geht
Daumen oben
und
von
knapp
uns.
100 Minuten kann man sich anschauen. Genau, was man sich auch anschauen kann, was leider auch viel zu wenig Leute getan haben, ist Dead Dead Demon DDD Destruction.
Das ist eine. Ja.
Ich muss sagen, in unserem kurzen Vorgespräch habe ich das, glaube ich, fünfmal anders genannt. Und jetzt habe ich instant den richtigen Titel rausgehauen. Ich
Ja.
bin ein bisschen stolz auf mich.
Stark, Lukas, stark. Ja.
Ja, man muss leider sagen, von der Veröffentlichung ist das ein bisschen untergegangen, leider. Auch bei uns so halb, wir hatten es noch im Hinterkopf, aber wurden natürlich auch nochmal dran erinnert.
Genau, also wir hatten es kurz überlegt, ob wir das am Ende der, glaube ich, Sommerseason, da hatten wir kurz Unterhaltung, sollen wir das noch kurz aufholen für halt dann den Rückblick oder sowas, haben es dann verschiedene Gründe, gehen wir auch, glaube ich, drauf ein, weshalb dann erst aufgeschoben. Aber dich hätte ja zuletzt hier Enra bzw. Rio94 auf Twitter mal angeschrieben, dass er Interesse hätte, ob wir das geschaut haben. Und dann haben wir gesagt, so, ach, okay, stimmt, das war ja auch noch, gerade wenn wir jetzt auch noch Anime 2024, ja, doch Anime 2024, richtiges Jahr, haben. Ja, und dann haben wir es auf jeden Fall nochmal aufgeholt, Bock gehabt. Genau, und ja, das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig, weil also die erstmal der Demons DDD Destruction ist eine Manga-Adaption vom Autor von Oyasumi.
Yasumi Pumpun.
Danke. Oyasumi Punpun.
Außerdem, ja, und es war erst als, ich glaube, drei Filme geplant,
Also
was dann
es kam
nicht so
als
ganz
zwei
durchgegangen
Filme in
ist.
Japan
Zwei
raus.
Filme, ja.
Genau, und wurde dann veröffentlicht nochmal, ich glaube auch in Japan, aber dann zumindest bei uns im Westen auf Crunchyroll, so mitten in der Season. Mit auch irgendwie, dass es dann halt um 0 Uhr veröffentlicht wurde. Plus, wenn du international schaust, ist leider gerade die ersten Wochen ein bisschen schwierig gewesen, weil die englischen Untertitel, das also in Amerika und so weiter, waren halt Dub-Titel, die nicht so ganz irgendwie
Ja.
gepasst haben. Und da war auf jeden Fall alles ein bisschen schwierig. Plus, es sind halt 18 Episoden dann am Schluss gewesen.
Die aber auch nicht alle auf einmal rausgekommen
Genau, die
sind,
dann
sondern
auch
ich glaube, die
wöchentlich
ersten
gebraucht
drei auf
haben.
einmal und dann wöchentlich. Also
Ja.
das war schwierig,
Genau. Also,
glaube
ich hatte,
ich.
als veröffentlicht wurde, also überlegt, ob ich es anfange. Dann habe ich zumindest gesehen, okay, die englischen Untertitel sind vielleicht komisch. Ich hoffe mal, dass sie deutschen sind. Aber was dann noch ein Problem für mich war.
Ich möchte gerade kurz auch darauf hinweisen, dass wenn man bei Mal guckt, dass mehr Leute das auf der Plan-to-Watch-List haben als Completed, was eigentlich eher ungewöhnlich ist für was, was seasonal läuft und schon zu Ende ist. Ja.
Ja. Und weshalb ich dann auch noch mal gewartet habe, wo ich da auch gesagt habe, okay, ich warte, bis alles komplett durch ist, weil es gibt diese spezielle Situation dann gleichzeitig noch, dass es eine Episode 0 gibt. Und da hatte ich schon gelesen, okay, diese Episode 0 ist irgendwie chronologisch, ich sag mal, ein bisschen rausgeschnitten worden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann warte ich einfach, bis alles durch ist. Da hat man die Meinung sowohl einmal von den Manga-Reader, die natürlich sagen, wieso nehmen die es am Anfang, das kann nicht sein. Aber vielleicht sagen dann auch irgendwie die Anime-Leute, das war nicht so schlimm, oder ja, eigentlich hätte man das schon so, wie es im Original vielleicht sein sollte, habe ich gesagt, okay, bis dahin warte ich einfach mal ab. Und ich sind jetzt auch in der
Situation. Ich muss da kurz zwischen reinwerfen, weil du willst jetzt sagen, dass du es wahrscheinlich chronologisch richtig geguckt hast und ich habe Folge 0 zuerst geschaut.
Genau.
Aber ich habe es noch besser gemacht. Ich habe Folge 0 geschaut, war dann in Japan, konnte nicht so wirklich drüber nachdenken und habe es danach fertig geschaut, also von Episode 1 bis 17 dann, und habe dann Episode 0 nochmal geschaut, was halt... Ja, Moment. Ich kann dir sagen, warum das die beste Watch-Order ist und warum wir es auch so schauen sollten. Nein, Spaß. Ach, Spaß, nee, wirklich. Das ist keine super gute Watch-Order. Aber es hat für mich nochmal ein bisschen besonders gemacht, dass ich wusste, dass die Welt untergeht. Ich wusste im Endeffekt so ganz nebulös, dass was passiert ist, dass es ein Incident gab mit Aliens und dass eben die Welt untergegangen ist und wir jetzt in so einer Postapokalypse leben, in der es auch Menschen gibt, die auf Menschenjagd machen und so weiter und so weiter. Ich wusste das ganz nebulös und habe dann trotzdem alles andere weitergeschaut. Und das gibt dir so ein Gefühl von unausweichlicher Katastrophe, was ja letztendlich der Anime selbst auch andauernd versucht, indem er dir sagt, hey, es ist noch ein Monat bis zur Katastrophe, es ist noch 2 Wochen bis zur Katastrophe, nächste Woche ist es soweit, noch 24 Stunden bis zur Katastrophe, etc., etc. Und ich finde, das macht es irgendwie noch mal ein bisschen greifbarer, wenn du so nebulös im Hinterkopf hast, oh ja, das ist alles ziemlich scheiße am Ende. Wollte ich nur sagen. Ich wollte nur sagen, dass es... ich weiß auch nicht, jeder hat die das Durchhaltevermögen und oder die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir die erste Episode an, denk dann 3 Monate nicht drüber nach, schau dann den Rest. Ja, keine Ahnung.
Okay,
es hat nur für mich ganz gut funktioniert.
Okay, ich hätte jetzt erstmal noch, weil du jetzt natürlich schon gesagt hast, was in Episode 0 ist, vielleicht, dass wir doch ohne irgendwie Spoiler hätten diskutieren können, dass wir vielleicht den Leuten noch die Wahl lassen können, ob sie Episode 0 am Anfang oder chronologisch schauen wollen.
Ich hab jetzt nicht wirklich was gespoilert. Das war jetzt kryptisch as fuck, sorry.
Nee, schon. Also das ist ja die Hauptaussagen von Episode 0.
Im Endeffekt
nicht direkt so.
Hey, also Bildschirmtext in der ersten Episode sagt dir, dass Katastrophe geben wird.
Ja.
Also, ich sag's nur.
Auf jeden Fall. Ja, also ich habe dann das chronologisch geschaut, nach Episode 16 gehört es dann hin.
Beziehungsweise, ich glaube, nach Episode 15, weil die nummeriert sind 0 und dann 1 bis 16, also nicht, es ist die vorletzte Episode in chronologischer Reihenfolge.
Genau. Ja, also wenn man halt da schaut, hat man halt 0 bis Episode 16. 0 kann man theoretisch dann auslassen und dann nach Episode 16 schauen und danach Episode 17. So habe ich es gemacht. Ich
werde im Spoiler-Teil auch nochmal genau drauf eingehen.
Genau. Und ja, das heißt, da war man eh schon drauf gespannt. Einmal, okay, es sind 2 Kinofilme gewesen. Das heißt, wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie Kinoqualität gewesen. Kann man ja manchmal nicht einschätzen. Manchmal ist ja auch einfach, das so normale TV-Qualität, aber als Kinofilm rausgebracht worden.
Ja.
Und der Autor weiß dann ja, also wenn man Punpun schaut, gerade irgendwie Ranglisten, Manga und so weiter, auf allen möglichen Bewertungsseiten und so weiter, ist Punpun irgendwie meistens in Top 10 oder so. Das heißt, da ist man auch schon wahrscheinlich ganz gut gespannt gewesen, was da auf einen zukommt. 18 Episoden ist auch natürlich so eine Episodenzahl, wo man denkt, okay, da haben sie sich wahrscheinlich so gedacht, dass möglichst nicht irgendwas gecuttet wurde. Das heißt, dass dann alles so schön vollständig ist und so weiter. Ja. Und für mich, muss ich sagen, auf jeden Fall einer der besten Anime dieses Jahres. Hat mir echt gut gefallen. Fand ich super.
Kann ich auch zustimmen. Ich finde, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon über Themen und so weiter reden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wirst du erst eine kurze Zusammenfassung geben.
Ja, vielleicht. Also,
ich kann auf jeden Fall sagen, mich hat er auch überzeugt. Ich fand es auch sehr gut. Und ich finde es auch sehr schade, dass der nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient.
Ja, also ich würde auf jeden Fall Leuten empfehlen, darum hätte ich halt noch so gesagt, wenn wir halt zur Diskussion kommen, Episode 0 für jemanden, der das halt sehen will oder nicht, du hast halt jetzt schon ein bisschen was verraten, weil es halt auch so ein bisschen darum geht, ich kann mir vorstellen, okay, manche Leute reicht Episode 1 oder die ersten paar Episoden noch nicht so, dass sie drin sind. Da brauchen die vielleicht Episode 0 so ein bisschen als Auffänger dafür. Aber das kann auch, finde ich, Episode 0 ein bisschen die Erwartungshaltung zu sehr hochnehmen.
Ich finde eigentlich fast, dass es schon wichtig ist, Episode 0 zuerst zu schauen.
Okay, aber da komme ich auf jeden Fall drauf ein, weil das muss ich sagen, großer Kritikpunkt ist auf jeden Fall Ende. Weiß ich nicht, ist nicht so.
Meinst du, es wirkt ein bisschen überstürzt?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das kann ich so unterschreiben.
Und ich würde auch sagen, also wenn du jetzt Episode 0 nicht nochmal schaust, es geht gar nicht. Also, dass du die letzten drei Episoden da so ohne nochmal irgendwie Episode 0 irgendwie zu gucken.
Ja, es geht
schon. Ist halt schon also, mega weird. Also ich habe mir dann auch nochmal so kurz, okay, wie geht jetzt nochmal die von der Folge zu der? Okay, wenn ich
wie
jetzt.
Wie gesagt, ich habe ja Episode 15, 16 und dann 0 geschaut am Ende nochmal. Im Endeffekt, ich wusste zwischen 15 und 16 natürlich, okay, da zwischen der Hand, kommt die Handlung von Episode 0, an die ich mich nicht mehr 100% erinnern konnte, aber das hat für mich funktioniert.
Okay, also ich fand,
ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, es ist nicht so schlimm.
Ja, also ich habe danach nochmal halt so, okay, wie wäre es denn, wenn ich 15 nochmal das Ende so ein bisschen zu dem, das fand ich halt voll unorganisch. Das war halt voll einfach irgendwie Schnitt auf was ganz anderes. Aber ist jetzt erstmal okay. Und genau, aber ich hätte jetzt erstmal kurz ein bisschen erklärt, so ein bisschen Setting, als auch vielleicht so ein bisschen Thematik drauf vorkommen, weil ich finde, ich habe danach auch geguckt, okay, wann ist der Manga entstanden? Ich finde ihn schon echt richtig aktuell dafür, zu der Zeit, wo er geschrieben wurde. Muss auch natürlich sagen.
Ich finde gerade, dass im späteren Teil der Handlung gibt's dann auch eine gedruckte Waffe, mit der ein Attentat gemacht werden soll, wo man sich dann auch denkt, da war ja was.
Ja, habe ich geguckt, aber ich habe nämlich auch, es wurde damals nur vermutet, dass eine gedruckte Waffe war, aber war am Schluss nur selbst gebaut, nicht gedruckt. Aber natürlich, das habe ich auch geguckt. Aber das waren die ersten zwei, drei Tage war so, dass die Vermutung wäre, aber die hat sich nicht bestätigt. Das habe ich extra nochmal nachgeschaut.
Habe ich das, ich habe nur nachgeschaut, ob es von der Timeline passt.
Okay.
Aber ja, lass uns über die Handlung kurz sprechen.
Genau, also es fängt dann, also Episode 0 lasse ich jetzt einfach mal an, einfach so allgemein ein bisschen. Geht darum, unsere zwei Hauptcharaktere ist halt Kadode und Oran. Und anscheinend ist auf einmal so ein komisches UFO, riesiges Mutterschiff, auf die Erde gekommen, was jetzt dann über Tokio fliegt. Und dieses Schiff hat halt so ein paar kleine Schiffe, die dann so fliegen. Aber natürlich, wenn irgendwelche Aliens und so weiter ankommen, also es hat so ein bisschen District 9-Vibes.
Oh ja, das hat richtig District 9-Vibes. Genau.
Finden die Menschen natürlich nicht so geil. Darum, eine der ersten Amtshandlungen, was die Amis zumindest machen in Japan, ist erstmal schön ein Atombomben-Äquivalent draufwerfen, was nicht so viel bringt. Und diese Mini-Schiffe stürzen auch ab und werden dann auch langsam, das sind die ersten paar Episoden, dass dann die Menschen gegen Waffen planen, dann auch abgeschossen. Und es gibt dann
die ersten paar Episoden.
Ja, also in der ersten Episode werden sie, glaube ich, noch nicht abgeschossen. Darum habe ich gesagt. Da wird klar, in den ersten Episoden ist das so einer der Plotpoints, das
gebaut wird. Ich wollte nur, dass nicht der falsche Eindruck entsteht, weil die Menschen sind die ganze Zeit gegen diese Invader, wie sie ja dann auch genannt werden.
Ja, Invasoren, genau.
Invasoren. Und ja, ich finde, Invader geht ein bisschen besser von der Zunge. Immer wenn ich Invasoren gelesen habe, dachte ich, ist schon, Invaders geht schon besser von der Zunge.
Genau, und weil die USA damals halt diese Atombombe draufgeschickt hat, gibt es auch so dieses Datum 31.8., was so ein 9-11-Äquivalent ist, der Japaner, wo dann halt viele Menschen auch gestorben sind. Unter anderem ist anscheinend auch Kadodes Vater verschwunden. Da ist auf jeden Fall, wenn man nur mit der ersten Folge anschaut, ist auf jeden Fall das Erste, was ich mir gedacht habe, okay, man hat seinen Tod nicht gesehen, bestätigt bekommen. Vielleicht kommt da noch irgendwas, gerade weil wir auch später erfahren, was die Invasoren machen können, dass da vielleicht was in die Richtung passiert oder so. Und genau, aber mit dieser Atombombe hieß es dann, okay, irgendwie sowas ähnliches wie halt Radioaktivität, die haben das halt War das F-Wellen oder war das das andere? Es gab ja diese zwei Dinger.
Das war das andere. Es war, okay, glaube ich, sogar irgendwie Alpha-Strahlen oder sowas.
Ja.
Oder, also es ist, glaube ich, sogar was, was tatsächlich bei einem Atomangriff passiert. Aber etwas fantasiereicher.
Genau, fantasiereicheres. Und ja, das heißt, da ist irgendwas Verschmutzung. Und das wird so ein bisschen erklärt durch zum Beispiel Kaldudes Mutter, weil die so ein bisschen hysterisch ist, als auch denkt, dass das halt gesundheitlich richtig schlimm wahrscheinlich ist.
Die ist halt schon so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheoretiker unterwegs. Und ja, das sieht man dann ganz krass, weil sie dann auch aufs Land zieht und ja.
Richtig. Und so ist dann der Anfang recht Slice of Life-ig. Das heißt, das Mutterschiff ist halt drüber und hin und wieder fliegen halt diese Raumschiffe raus, aber es wird nicht wirklich bis auf halt diese, wo halt die Atom- oder diese Bombe gelandet oder irgendwelche Auswirkungen hatte, das wurde halt abgesperrt, aber der Rest geht halt ganz normal weiter.
Auch an der Stelle muss ich dir kurz zwischen reingrätschen, es tut mir schon voll leid, aber ist auch nicht nur am Anfang so Slice of Life-ig. Ich glaube, der Großteil der Serie würde ich eher als Slice-of-Life-Serie bezeichnen, als irgendwie als Katastrophenfilm oder, ja. Weil es geht halt wirklich hauptsächlich, und sorry, ich bewege mich jetzt ein bisschen von den Aliens weg, es geht halt wirklich hauptsächlich um Kadode und Oran und ihren Freundeskreis, die ja verschiedene Sachen machen, die dann auch immer mal wieder ein bisschen mehr mit diesem Science-Fiction-Teil der Handlung interagieren. Aber im Endeffekt halten die es dann doch sehr Slice of Life-ig.
Ja, ist schon noch dadurch, dass es am Anfang haben wir dann noch parallel meistens eine Handlung, zum Beispiel dann das Militär oder andere vielleicht Figuren. Ja,
dadurch später auch noch mal, wenn es um Themen und so weiter geht, will ich da auch auf jeden
Fall. Das kommt da natürlich immer mehr, als auch dadurch, dass dann eine Figur, die dann auch plotmäßig mehr Relevanz hat, dazukommt, ist natürlich dann da noch mal ein bisschen mehr Plot Drama als Slice of Life ist immer ein bisschen noch da, aber das nimmt dann, würde ich schon halt einfach sagen, ein bisschen mehr ab als gerade irgendwie die ersten paar Episoden, wo meistens dann irgendwie Kadodes und Orans Perspektive war halt dann schon krass Slice of Life-ig. Genau. Und dann geht's halt so ein bisschen darum, was dann so ein bisschen die Menschheit halt macht mit, dass jetzt irgendwie wahrscheinlich Aliens, weil es ja noch am Anfang, das heißt, okay, es gibt irgendwie Aliens, Invasoren, werden die so genannt, aber die Regierung sagt halt, nee. Und da ist halt so die eine große Thematik, die ich halt dann echt interessant finde, weil das halt einfach noch alles größtenteils vor Corona geschrieben wurde, also 2014 ist der Manga geschrieben worden, und gerade das war ja so der große Aspekt in den ersten paar Episoden ist, das heißt, der ist auf jeden Fall noch viel mehr vor Corona, ist halt mit irgendwie Verschwörung, gerade auch wie das Internet mit reinspielt, wurde zum Beispiel in den Untertiteln bei uns irgendwie mal Lügenpresse benutzt, als auch später natürlich Radikalisierung. Das fand ich alles, gerade auch weil speziell Kadodes Mutter in den ersten paar Episoden ist halt das Typische, wie man vielleicht dann auch jemanden wie sie reagiert hätte während Corona. Das fand ich halt schon echt krass, wo man da so sagt, oh, okay. Und dann auch natürlich der Bruder, der im Internet unterwegs ist und so weiter, wie das dann alles die Dynamik ist. Ich musste halt noch mal so überlegen, okay, Japan war natürlich dann 2011 wahrscheinlich noch mal so ein Ding. Da hat natürlich Internet vielleicht mal erst ein bisschen später reingespielt. Man sagt ja oft heutzutage, dass Internet so ab 2016 sich ein bisschen mehr verändert hat.
Sagt man das?
Ja, doch wirklich.
Zum ersten Mal.
Echt nicht so, weil das war ja so die Trump-Wahl. Lustigerweise, da ist ja das Meme, weil ja da Harambe gestorben ist, aber da war das so das erste Mal, wo, glaube ich, vielen so bewusst wurde, gerade mit Desinformation und so weiter.
Aber gerade an der Stelle, ich glaube auch, so die 2008, 2009 Finanzkrise und dann die Flüchtlingskrise 3-4 Jahre später sind auch schon so die ersten Eckpunkte und auch an der Stelle Invasoren ist natürlich auch so oder gerade das Wort Aliens beziehungsweise auch Illegal Aliens aus der englischen Sprache ist natürlich auch immer so ein bisschen migrationscoded. Deswegen, das finde ich auch einen interessanten Bestandteil, zumal ja auch deutsche Politiker gefordert haben, Leute an der Grenze zu erschießen, wo man sich dann auch denkt, ja, so weit ist es gar nicht davon weg, Leute irgendwie dann in der Stadt zu jagen, wie wir es ja dann hier sehen, beziehungsweise Leute ist ja in dem Fall Invasoren ist, wie gesagt, begrifflich ein bisschen anders, beziehungsweise ein bisschen doppelt bedeutender. Naja. Vor allem, da kommen dann auch wieder die Verschwörungstheoretiker mit dem Great Replacement und so weiter ins Spiel. Also ich glaube, da sind wir schon ziemlich sicher in diesem verschwörungstheoretischen Bereich genau. unterwegs.
Ich habe dann auch nochmal extra geguckt, okay, wann war nochmal das Zitat von Merkel für das Internet ist für uns eine Neuland? Das war 2013, also gerade hat der Manga ein Jahr erst später angefangen. Das wird ja heutzutage sich öfters drüber lustig gemacht, auch wenn oft der Kontext davon so ein bisschen vergessen wird, weil ich glaube, viele hatten es damals halt so gesehen, als Internet geht um Internetausbau, dass wir halt so schlecht im Internetausbau und Digitalisierung sind. Aber der Kontext war auch halt viel einfach, gerade auch Information im Internet, Desinformation, was halt dann über die nächsten Jahre auf jeden Fall sich alles viel, viel verstärkt hatte und so weiter. Und da sieht man auf jeden Fall.
Willst du damit sagen, das war auf Internetkultur bzw. Kultur im Internet und Gesellschaft im Internet bezogen und Merkel war da eigentlich visionär unterwegs?
Ja, also hast du das nochmal komplett durchgelesen? Also für mich war sie komplett richtig damals. Also gerade Social Media war ja auch.
Ich habe es damals, glaube ich, komplett gesehen und habe gedacht, das ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt, wo du es so sagst. Maybe.
Also sie hat, also ich finde aged like fine wine ist auf jeden Fall, also wie guter Wein, richtig gut gealtert mit, weil das war halt 2013, 14, wie Social Media gerade richtig mainstream wurde, durch halt die letzten 4 Jahre und so weiter, wo halt dann Smartphones richtig groß wurden. Gerade, ich würde auch sagen, es war so ein bisschen 2014, 15, 16 ist halt der Punkt, wo natürlich auch ältere Generationen auch noch dazugekommen ist mit Internet, die halt vorher nicht sich so am PC getraut haben, aber dann durch Smartphones. Und da kam halt einfach vieles so dazu. Darum, das fand ich schon echt gut. Plus, ich finde auch einfach, bei der Serie ist immer ganz interessant, wie halt vielleicht auch die japanische Kultur so ist, weil die ja ein bisschen anders ist, wo wir hier jetzt manche Sachen haben, wie irgendwie Studentenproteste, Sitzstreike. Das fand ich auf jeden Fall noch ein cooler Aspekt. Ja, also gerade Studentenleben, Universitätsleben haben wir auch noch mit drin. Das gefällt uns ja auch immer gut. Das ist immer super. Ja, aber das ist so ein bisschen einfach ja, so grob, worum es geht.
Das ist aber übrigens, um den Bogen zu schlagen zu Assassination Classroom, ist so ein bisschen das Gegenteil. Man erwartet irgendwie, dass es Mittelschüler sind, aber die sind ja eigentlich alle so kurz vor Uni.
Okay, da kommen wir zu meinem ersten richtigen fucking Uni. Schockmoment, ey. Also als Oran auf einmal im fucking Auto sitzt, ich konnte, was ist gerade hier los? Also es war wirklich so, what the fuck? Was? Und dann so, okay, die sind halt 18, ich fand das halt einfach,
wobei man
also
halt auch das hat mich richtig rausgehauen. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade Oran sich auch sehr kindisch benimmt, oft. Was tatsächlich handlungstechnisch und von ihrer Persönlichkeit auch super viel Sinn macht. Und müssen wir später drüber reden, wenn es handlungstechnisch relevant wird. Ja.
Einen großen Aspekt würde ich jetzt noch gerne nennen. Da haben wir beide leider, sind wir glaube ich nicht so gut dafür sozialisiert gewesen. Ich glaube, wir haben beide weder die Serie noch den Manga gelesen, denn man muss einmal sagen, dass die ganze Serie eine große Hommage an Doraemon ist. Wir wissen, glaube ich, beide ungefähr, wer Doraemon ist. Ich wusste auch, was es so grob geht, aber ich habe nie wirklich was davon gesehen. Es wird auch, das ist so geil, der deutsche Artikel, das ist auch so ein Scheißsatz, schreibt irgendwie so, Doraemon ist im Ost oder ist irgendwie in Asien so bekannt wie Mickey Mouse im Westen oder sowas, was so also richtig einfach, okay.
Also ich kann dir sagen, ich habe ein Foto mit Doraemon. Kannst du das auch sagen?
Nein, habe ich nicht. Aber zumindest ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig berühmt, also ist richtig groß in Asien. Wir hatten es, glaube ich, nie in Deutschland gehabt. Manche europäischen Länder habe ich gelesen, irgendwie sowas, Spanien und so weiter, war ein bisschen größer, da wurde es nochmal veröffentlicht. Und man kriegt es so ein bisschen mit, weil halt diese Figur Isebojan, die irgendwie dann in-Universe spielt, ist halt einfach nur ein Doraemon ausgetauscht. Und auch so ein paar Storylines sind halt einfach 1:1 aus Doraemon. Ja. Aber genau, das heißt, wenn es noch mal ein paar mehr, also keine Ahnung, anscheinend habe ich so gehört, dass der Helikopterhut ist halt dann einfach so ein Staple in Doraemon und so weiter. Da hatte ich jetzt auf zuerst erstmal nicht so, dass ich das gemerkt habe und mich da gefreut habe oder so. Das habe ich dann erst so langsam, als ich zum ersten Mal so den Manga gesehen habe mit den Figuren, gerade der weiblichen Protagonisten des Mangas. Ah, okay, den habe ich schon mal gesehen. Das ist anscheinend hier Doraemon. Okay, gut. Ja, aber das ist halt wirklich eine direkte Hommage daran. Also, wenn man damit aufgewachsen ist, ist es auch noch mal, glaube ich, immer viel, viel geiler. Genau. so, bevor wir, glaube ich, mal noch in so eine Handlung eingehen, würde ich nochmal einfach visuell drüber reden. Also man merkt, es ist ein Film. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als eine Serie. Oder?
Ja, es sieht schon sehr gut aus. Vor allem, was ein bisschen stark darauf hinweist, es gibt, ich glaube, Episode 5 und 6 sind hauptsächlich in 4 zu 3.
Ja.
Wo man sich denkt, während man die Serie schaut, hä, warum zwei Episoden während einem Film? Macht es super viel Sinn, eben das so zu framen, während es als Episode halt zu große Teile von der Serie sind, als dass sich ordentlich einfügt. Also das kam mir ein bisschen spanisch vor. Also nicht spanisch vor, das hat mich ein bisschen rausgezogen.
Okay. Also ich muss zustimmen, den Kommentar, den ich online gelesen habe. 21 zu 9, um seine Anime cineastischer wirken zu lassen, als lieb. 4 zu 3, um ein Flashback zu haben. My shit.
Ja, also ich fand es auch eine gute Entscheidung.
Ja.
Ich finde nur, in einem Film ist, glaube ich, besser rübergekommen. Weil wenn du eine Episode anfängst und die ist in 4 zu 3, dann ist das was anderes, wie wenn du mitten im Film auf 4 zu 3 wechselst und dann später wieder raus.
Okay, vielleicht bei mir hat es wahrscheinlich besser gepasst. Ich weiß nicht, wie hast du das
vielleicht,
täglich
Vielleicht hast du es einfach in anderen Chunks
geguckt. Genau, ich glaube, also in meinem Chunk hat es gut funktioniert.
Das kann schon sein. Naja. Ja.
Aber nee, ich muss auf jeden Fall sagen, gerade zur Beleuchtung, detaillierten Hintergründe ist halt schon, nennt man, okay, Filmqualität. Das hat mir echt gut gefallen. Ich muss einfach ein bisschen lachen, weil anscheinend der Director mag es gerne, die Kamera schief einzustellen. Das fand ich einfach ganz lustig, so ein bisschen.
Nur Dutch Engels.
Ja. Furchtbar. Und was, glaube ich, auf jeden Fall sofort auffällt, sind die Character Designs. Weil die sind schon speziell. Mhm. Ich finde aber echt cool, wie abwechslungsreich die sind. Gut. Also mir gefallen die richtig toll.
Ich finde es vor allem bei Oran, wie oft sie einfach am Savern ist.
Ja.
Das ist total. Am Anfang ist es total befremdlich, aber später ist es total so, ah, Oran.
Ja, also die Tränenaugen des Charakters gefällt mir noch ganz gut. Das Savern war schon ein bisschen, mir manchmal ein bisschen zu viel. Das war aber, glaube ich, wirklich nur Oran. Oder war vielleicht auch mal Kado?
Das war nur bei Oran.
Das war nur bei Oran.
Ja.
Ja, ich muss auch so, hier die eine Freundin Kiho, das. Also, das Character Design, zumindest das Anime Character Design, war, glaube ich, wirkte für mich so 1:1 wie bei Ippon Again. Kannst du dich noch dran erinnern? Hast du überhaupt geguckt? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube nicht, Ippon Again war irgendwas Sportmäßiges, ne?
Ja, genau, das war hier.
Nee, das habe ich nicht geguckt.
Aber die sieht halt 1:1 einfach so aus. Also wirklich, wo so, okay.
Ja. Ich fand, ich glaube, Kiho und irgendeine andere, da war für mich zwischendrin so, hä, Moment. Ist das die? Nee, das ist die andere. Ah, Mist. Also da gab es irgendwo zwischendrin nochmal eine Verwechslung bei mir, aber es war jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, aber so sind die echt schön.
Man muss aber auch sagen, dein Problem mit sie zu verwechseln beziehungsweise sich an Ippon Again zu erinnern, hattest du ja dann nicht so lange.
Nee, genau. Und ja, sonst audiomäßig, es gab so ein Pianostück, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich vielleicht mal raussuchen sollte. Speziell, aber was mir richtig gut gefällt, ist dieser Bam-Soundeffekt. Also einmal halt dieses komische, als immer so die Nummer kommt, dass dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, weil das ist ja elektronisch, das hat mir ganz gut gefallen. Aber gerade am Schluss immer der Bam-Soundeffekt zum ED, der natürlich, du hast ja schon erwähnt, ganz gut genutzt wurde mit 6 Monate bis zum Ende der Welt oder sowas.
Ja.
Richtig geil. Also dieser Bam-Soundeffekt, den werde ich mir versuchen, noch mal irgendwie auch runterzuladen. Den werde ich mal mal einsetzen.
Wo du gerade ED und so weiter sagst, Opening und Ending sind auch alle drei richtig krass. Also ein Opening, 2 Endings. Die finde ich alle so gut. Also kann man sich schon noch mal auf die Schulter klopfen. Kann man sich schon mal auf die Playlist setzen, ne? Wie du immer sagst.
Ja. Gut, wie wollen wir vorgehen? Handlung oder erst noch mal so ein bisschen auf die Charaktere eingehen?
Das Problem ist, die Handlung ist sehr von Schicksalsschlägen, will ich fast sagen, durchzogen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie du Spoiler-Teil machen willst. Ich meine, ich habe was erzählt, was in der ersten Episode war und du hast mich kritisiert.
Ja, ich würde auch wenn wir die Handlung durchgehen, auch nicht so krass irgendwie.
Ich würde sowieso nicht, du weißt, ich mag sowieso nicht so detailliert durchzugehen. Genau. Ich würde ganz gerne nämlich tatsächlich auf so ein paar Charaktere und Thematiken eingehen,
okay,
die ich sehr gut und sehr interessant fand. Mhm. Nur die Sache ist, möchtest du das in einem Spoiler-Teil machen? Weil es wäre schon wichtig, das vielleicht gesamtheitlich eher zu
Ja,
betrachten.
okay, machen wir Spoiler-Teil, Leute. Also, wir können es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr bis jetzt doch gehört habt und so
Ja,
weiter. Ist halt echt,
genau.
finde ich, gut, wenn man mit Sci-Fi was anfangen kann. Super. Braucht halt wahrscheinlich ein bisschen. Da kann man sich entscheiden, wenn man die erste
Es
Folgen
ist,
vielleicht nicht so mag.
die Besonderheit ist halt, dass es eine Kombination aus Sci-Fi und Slice of Life ist.
Ja, ich persönlich, da können wir dann auch, wenn wir dann später drüber reden, ich würde schon sagen, dass man Episode 0 chronologisch reingucken kann, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso derjenige sich damals entschieden hat, jetzt für den TV-Release Episode 0 an den Anfang zu setzen.
Ich sag's mal so, wenn ihr uns glaubt, dass das eine gute Serie ist und ein bisschen Ausdauer mitbringt, dann schaut Episode 0 auf jeden Fall chronologisch. Wenn ihr noch nicht ganz sold seid, schaut Episode 0 zu Anfang, damit es euch abholt.
Ja. Okidoki, ja. Gut, dann willst du jetzt so ein bisschen charakteremäßig, thematikmäßig oder.
Genau, also erstmal muss man natürlich sagen, so ein bisschen der Elephant im Room, so die
Was, so redest du
erste.
über Hiroshi?
Ich rede über. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr identifizieren, nein, Spaß. Nein, ich meine eigentlich, boah, es ist schwierig, weil du hast ja mehrere Sachen, die direkt aufeinander passieren. Du hast ja, dass Kiho stirbt, recht am Anfang. Was eine, ich glaube, eine meiner Lieblingsepisoden nach sich zieht, beziehungsweise eine meiner Lieblingssequenzen, wo alle aus dieser Freundesgruppe super traurig sind, dann kommt Oran ein bisschen später dazu, jeder denkt, sie hat es verpasst, weil sie so super fröhlich ist, aber sie weiß es, was so der große dramatische Moment am Ende der Episode ist, sie weiß es, aber sie möchte den anderen helfen, drüber hinwegzukommen, indem sie so tut, als wäre nichts gewesen.
Ja,
Und da,
was ja
also
auch
das
ihr
ist,
großer Auftrag mehr oder weniger ist.
oh, ist das ein krasser emotionaler Moment. So direkt irgendwie Episode 4 oder so.
Ja.
Das ist auf jeden Fall huiuiui. Und dann kriegen wir direkt danach, glaube ich, den Flashback in der nächsten Episode, wo man dann rausfindet, wie Karude und Oran Freunde geworden sind, wie sie einen der Investoren, der vorgeschickt wurde, vor Jahren schon getroffen haben und mit ihm zusammen, ja, im Prinzip ihr Slice of Life-Ding gehabt haben, während Karude dann die Investorentechnik benutzt, um ihrer Meinung nach böse Menschen zu bestrafen.
Ja, schön, einen auf Kira gemacht.
Wo ich zwischendrin dann auch da saß und gedacht habe, oh, in letzter Konsequenz müsste sie ja als jemand, der sich die Schuld auflädt, diese Leute zu bestrafen, am Ende selbst umbringen. Aber es hat mich nicht auf den Moment vorbereitet. Das ist auch so insane gut inszeniert. Mit Oran, die diesen Gang lang rennt und dieser Gang wird immer länger. Und du weißt halt vorher schon, das reicht nie im Leben. Oh, das ist so
Ja,
heftig.
ich finde auch echt interessant einfach, dass es so gewählt wurde, recht am Anfang. Du hast ja schon gesagt, es war Episode 5 oder 6, die beiden.
Ich glaube 5 und 6
Ja,
sogar, also die beiden Episoden. Das war auf jeden
genau.
Fall eine Doppelfolge mit dem Flashback.
Ja, das heißt so, nach 4 Episoden geht's gleich so rein, dass, okay, wir haben hier jetzt sowas. Das ist ja auch das Gute, es wird danach noch mehr oder weniger ein Geheimnis geblieben, weil sie wird dann als Shifter bezeichnet, okay, was ist denn los? Weil sowas einzuführen wie, okay, gibt eine Vergangenheit, andere Zeitlinie, wie auch immer, man weiß nicht so ganz, was da ist, vielleicht irgendwie Sachen auch vergessen oder so, wurde vielleicht Leute auch wiederbelebt, weil das ist ja immer noch so das Ding, was ich auch im Kopf hatte, weil wir es auch mit Invasoren haben, dass da vielleicht irgendwas ist, vielleicht ist Karu ja auch Invasor irgendwie drin
Ja,
oder sowas.
gerade
Das heißt.
mit dem neuen Charakter, der dann ja auch Cater, der ja auch ein Invasor mehr oder weniger ist, der dann eingeführt wird,
Ja, Ober, genau.
ist das alles so ein bisschen Mystery, vor allem, weil, wie du schon gesagt hast, es ist nicht aufgelöst, warum Cardo noch lebt und wie
Ja,
das alles
weil
zusammenhängt.
andere Serien würden dann eher ein Geheimnis aufbauen und dann so ein Flashback so ein bisschen weiter hinten machen, der das dann klärt.
Vor
Aber
allem, hier ist der Flashback das Geheimnis.
ja, genau, wird als Geheimnis
Und
gelöst.
das ist
Natürlich gibt es
so
dann
ein
später nochmal
guter
ein
Kniff.
Flashback, damit
Es ist
nochmal
so ein
erklärt
guter
wird, wie es
Kniff,
dann jetzt
ja.
passiert ist. Aber das fand ich schon auf jeden Fall auch so von der Struktur echt interessant, ganz gut. Das hat mir echt gut gefallen. Plus das natürlich dann so mit hier, weil es ja auch dann um Gerechtigkeit geht, wo dann irgendwie der Invasor so ein bisschen sagt, okay, was jetzt Menschen sind. Ja, das fand ich auf jeden Fall alles ganz ansprechend.
Und das führt ja auch so zu einem der großen Themen von dem Ganzen. Eben dieses eine Thema Freundschaft ist das Wichtigste. So eine gute Zeit haben ist wichtig, vor allem im Auge der Katastrophe. Und da ist dann so ein bisschen dieser nihilistische Moment, dass es besser für dich ist, einfach dein Leben zu leben und nicht sich auf die großen Katastrophen zu fokussieren, während zeitgleich die Leute, die die großen Katastrophen handeln sollen, einen furchtbaren Job machen. Wir haben ja die japanische Regierung, beziehungsweise den Verteidigungsminister und ja auch die Amis, die so direkt erstmal gesagt haben, ja, dann ist Zeit für Atombombe. also die Führung hat da komplett versagt und zieht da ihren Genozid durch, was ja, also gerade in der aktuellen Lage vielleicht sogar politisch ein bisschen ja, ist. Also uiuiui. Und
nee,
ich meine,
Han-Yan-Yan vor.
Ja.
Ach, ich liebe Oran so sehr.
Ja, und Oran macht eben genau das Richtige. Sie verbringt Zeit mit ihren Freunden, schönen Strandurlaub zwischendrin. Und wie gesagt, das ist so dieser nihilistische Standpunkt, hey, du kannst gerade nichts dran ändern, warum machst du dir Sorgen darüber?
Ja.
Ja. Entsprechend, diese beiden Themen stehen halt im krassen Kontrast, sind aber so eng miteinander verbunden. Das so hinzukriegen ist schon nicht schlecht, ist schon eine Meisterleistung so.
Mir hat auf jeden Fall gut gefallen. Also, wir hatten ja schon gesagt, es sind zwar jetzt wieder am Anfang Highschool-Schüler und dadurch, dass das Character Design gerade bei den Mädels eher schon so ein bisschen
sehr
leicht
kindlich,
chibiger, genau, kindlicher gemacht wurde, war das halt der erste Schockmoment einfach, dass auf einmal Oran Auto fährt. Aber es geht ja dann auch schnell in die Universität, was
genau, also wir sehen echt cool ist. Wir sehen ja, ich glaube, ein Jahr mehr oder weniger im Schnelldurchlauf nur die in Anführungszeichen relevanten Momente.
Ja, genau.
Ja.
Das heißt, da kriegen wir dann so ein bisschen ihre Freundesgruppe mit. Wie Kado, der dann natürlich früher war, dass sie halt gemobbt wurde, dann im Flashback, aber jetzt dann halt so ganz normal mit ihren Freundinnen so weiter ist, als auch, dass wir immer diese, also das muss ich schon sagen, stilistisch sieht es halt echt einfach geil aus, wie halt erstmal dieses UFO da halt dieses riesige Mutterschiff drüber fliegt, mit dann auch immer diesen komischen Geräuschen, wo man auch diese Kanji so leicht in der Luft schweben sieht, als ob das vielleicht diese Wellen sind. Und dann
Julian,
halt die.
Julian, das sind Hiragana.
Ja, Hiragana. Danke, Lukas. Perfekt, dafür hast du es gelernt, um solche Informationen weiterzugeben.
Ja, aber es sind im Prinzip eigentlich nur so typische Manga-Soundeffekte, die da in der Luft stehen. Also
ja, schon Ästhetik.
Nicht wirklich Soundeffekte, weil da steht halt einfach irgendwie ein A oder ein O oder so. Mhm. Das ist in Manga, wer Manga liest, weiß, dass es dann in der Regel mehrere Symbole sind. Und man kennt es ja auch zum Beispiel aus JoJo, dieses Go, 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 Go. Also diese Zeichen, die immer in der Luft schweben und mit bedrohlich in den Untertiteln übersetzt werden. Das ist halt auch so ein typisches Manga-Soundeffekt. Aber das, was hier in der Luft schwebt, ist eher nicht so.
Dann einfach diese Ästhetik, wie die dann auf den auf dem Schuldach halt stehen, gucken. Da gibt's auch diese geile eine Szene, wo die dann auch noch Sonnenbrillen tragen. Das einfach
ist auch,
also mega geiles Bild.
Wir wissen ja gerade, Schuldach ist das, was du unbedingt sehen willst. Aber nur, wenn es legal möglich ist.
Ja, und ja genau, vielleicht wir kriegen halt ein bisschen schulmäßig hin. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich schon wieder so dachte, das war so zwei, dreimal über das Ganze. Wir haben ja schon gesagt, also es gibt verschiedene Aspekte, Themen, die behandelt werden, die auch ineinander gut greifen, finde ich, und so weiter. Aber da war zum Beispiel dann so diese eine Szene mit dem Date zwischen hier der einen Freundin, die so die große Schwester ist von den fünf, und dem einen Typen, wo es auch so ganz dramatisch war, dass sie jetzt nicht zusammen sein will mit ihm. Okay, das war halt so, weiß ich nicht.
Ja,
es wurde halt so ein bisschen als Exposition leicht so genutzt, aber, oder halt, um
die Stadt
so zu zeigen.
Ich finde gerade so Sachen funktionieren echt gut, weil, wie ich schon gesagt habe, für mich ist in erster Linie das Ganze ein Slice of Life. Mit übrigens Sci-Fi-Apokalypse, die im Hintergrund stattfindet.
Ja, das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, okay, das hat mir jetzt, also das und dann später zum Beispiel die Reporterin, das waren so zwei Sachen, das wirkte schon so ein bisschen einschubmäßig, das hat für mich sich nicht so ganz organisch angefühlt, gerade weil man auch nicht wirklich gut, also so ein, ich will nicht gutes Ende sagen, sondern dass es so abgeschlossen wirkt, da ich dachte, okay, vielleicht kommt das dann nochmal, wird es nochmal aufgegriffen, aber das war halt einfach so da mal.
Aber ich finde gerade die Reporterin, der Enthüllungsjournalist und so weiter, die ganzen Sachen, das KI-Team und so weiter, die ganzen Sachen funktionieren irgendwie für mich. Weil
ja,
das,
als
das
der Journalist,
halt einfach,
der ist super, als der ist
lass,
ja auch.
Lass mich
aber der,
gerade mal kurz bitte. Weil das zeigt uns ja auch, ey, unsere Hauptgruppe ist nicht der Fokuspunkt, also schon, aber andere Leute leben auch in dieser Welt. Andere Leute haben auch ihre eigenen Wege, damit umzugehen. Und gerade die Reporterin, die ja dann mit dieser, ja, was weiß ich, die eigentlich so eine Hartz-IV-Doku mehr oder weniger abgedreht hat, so ein Herzschmerz und oh, wenn die Regierung uns die Hilfe streicht, dann stirbt meine Mutter so. Was soll die dann machen? So eine Art Doku haben die abgedreht und die Frau, die Protagonistin dieser Doku ist, ist ja da auch eiskalt und sagt, ja, wir leben hier in der verstrahlten Zone, damit wir die Regierungshilfe bekommen, ja, die sich das ja da mehr oder weniger auch so ein bisschen erschleichen möchte, wo ich dann halt auch sagen muss, ja, es gibt halt auch so Seiten dann an so einer Geschichte.
Ja, also für
also
mich
deswegen
wirkt es dann am
dieses allumfängliche und wirklich Slices of Lives, mehr oder weniger.
Ja, aber für mich wirkt dann schon viel einfach so Ideen reingeworfen, aber nicht so ganz gut ausgeführt und dann gerade mit dann zum Ende wirkt dann so,
nicht,
okay.
Ich weiß nicht, ob das nicht sogar geplant ist.
Hat für
ist.
Mich dann so einfach den Eindruck gemacht, ah, okay, das war einfach ein bisschen, dass er sich vielleicht entweder umentschieden hatte oder auch nicht so ganz wusste, was er jetzt dann trotzdem noch damit machen will. Das hat für mich dann am Schluss den Eindruck einfach gebracht, ja.
Der Enthüllungsjournalist ist übrigens auch nochmal so eine sehr nihilistische Figur, weil er versucht eigentlich alles, damit es nicht darauf hinausläuft, wo es später hinausläuft, ist zwischendrin auch ein bisschen opportunistisch, aber muss am Ende dann doch sich seine Schuld an dem Ganzen eingestehen und bringt sich ja dann auch selbst um.
Ja.
Das ist da nochmal eine Parallele und ja, es ist schon in sich geschlossen.
Ja, wollen wir kurz mal vielleicht aufzählen, was es so für Stränge so leicht so ein bisschen gibt? Oder würdest du sagen, ergibt nicht so viel Sinn?
Ich würde sagen, es ergibt nicht so viel Sinn, weil ich glaube, die meisten
sonst könnten
Stränge.
Wir auch vielleicht
lass mich kurz ausreden, weil ich glaube, die meisten Stränge greifen ja ineinander und sind dann irgendwann auch derselbe Strang und teilen sich dann wieder auf.
Ich würde aber trotzdem
deswegen,
mal so ein bisschen, ich glaube grob, ich sage jetzt einfach mal was,
ja, du
wie
kannst,
ich das
du
so
kannst
bisschen
grob mal
sehe.
Sagen, wie du es siehst. Das
ja,
ist
zum Beispiel also
besser.
An Nebensträngen, also das hast du schon erzählt, auf jeden Fall Militär und Politik. Das ist meistens auch mal verbunden, aber öfters mal vielleicht auch getrennt.
Da ist dann halt auch die Frage, wie spielt diese Firma noch mit rein?
Ja, Kios Freund, was dann so mündet in halt diese Anarchiegruppe, beziehungsweise Invasoren.
Die ja dann auch in diese Politik irgendwann eingreift gegen
ja,
Ende.
Ja, geht so. Aber ja, eigentlich eher nicht so.
Ja, naja, diese
auf jeden Fall, das würde ich so
Gruppe
sagen.
Ist
so,
auf jeden Fall. Ja, ich lasse dich erstmal deine Stränge erzählen und dann kann ich ja drauf eingehen.
Dann haben wir die eine Invasorengruppe mit dann dem einen Anführer. Wir haben den Soldaten, wir haben die Ship-Gruppe mit Futaba, bisschen, ja okay, Makoto will ich eigentlich nicht unbedingt krass als Storyline bezeichnen, nur wie die Einführung
Makoto ist einfach
so.
Teil der Freundesgruppe.
Ja, also der hat ja nicht wirklich, genau. Dann die Storyline mit halt dem Journalisten, / der PR-Sprecherin und das war's eigentlich so großenteils von den ganz Nebensträngen. Und dann ist halt meistens halt Oran, Kadode so ein bisschen die Gruppe. Ich will jetzt auch mal einfach der Bruder, der hat halt vielleicht mal ein bisschen auch Nebenstrang so leicht. Aber das würde ich nicht als großen Strang bezeichnen, der halt für ein bestimmtes Thema dann da ist. Das hätte ich jetzt so einfach mal gesagt. Und der Rest ist halt alles einfach so ein bisschen mit der Gruppe. Du kannst vielleicht noch den Lehrer und Kadode so ein bisschen damit noch auch noch als Nebenstrang vielleicht leicht bezeichnen.
Boah, ich konnte es nicht. Das ist eher so ein das ist zum einen Charakterisierung für sie, zum anderen aber auch so ein bisschen so ein fast schon Running Gag. Das ist so eine der Subplotlines, die mich am wenigsten interessiert haben.
Ja. Ah, zum Beispiel jetzt auch noch, das hätte mir jetzt vergessen, weil die halt nur am Anfang relevant waren, ist halt schon ein bisschen als Subplotline ganz leicht, ist halt das mit der Mutter als auch dem Stiefvater, die ja dann auch wegziehen, ja. Aber dann sind die auch aus dem Bild raus.
Darum. Das finde ich aber halt auch gerade interessant. Wir sehen die Mutter ja immer mal wieder auftauchen in verschiedenen Situationen, erst am Anfang und dann später so in Interviews etc. Ich finde es schon interessant, um zumindest so das Familienleben von Kato da nochmal zu beleuchten.
Ja. Ja, also das fand ich, wie gesagt, das hat mich am Anfang schon richtig krass gehuckt, weil halt wir jetzt das nach Corona geschaut haben, weil sie halt echt so der Charakter ist, der halt so perfekt dazu passen würde. Dann könnte man einfach heutzutage schon rein verfrachten in Dinge, wenn man so...
Ich find's auch so krass, wie kalt Karole ihr gegenüber ist. Vor allem, es gibt ja dann den Flashback und da ist sie auch so kalt ihrer Mutter gegenüber. Karole ist wirklich so komplett desillusioniert von ihrer Mutter und du kannst dir wirklich erahnen, was vorher zwischen denen vorgefallen ist, dass die Mutter eben wahrscheinlich jemand ist, der ihr immer was aufdrücken wollte, was kompletter Quatsch ist, sie das so sieht, aber kein Mitspracherecht bekommt etc. etc., so Sachen. Und kann jetzt auch natürlich viel Projektion sein von diesen ganzen Sachen, die man während Corona mitbekommen hat, wo dann ja Familien teilweise auseinandergebrochen sind.
Ja, darum, das ist halt so gut, dass es halt einfach halt 6 Jahre davor war. Oder 5 Jahre, wo das geschrieben hat. Das passt einfach so scheiße gut.
Und ich muss sagen, es gibt ja viele so Dinge, die da impliziert werden. Viele so Handlungsstränge, wo du nicht genau weißt, was passiert, aber wo du anhand der Interaktion zwischen den Figuren weißt, okay, da ist auf jeden Fall was vorgefallen oder die mögen sich nicht so oder die haben eine Vergangenheit etc. etc.
Ja. Gut, das war auf jeden Fall mal so ein bisschen, dass wir da noch mal im Kopf haben, dass du vielleicht auch noch mal in Erinnerung gerufen hast, dass wir nicht irgendwie aus Versehen was vergessen oder so.
Ja, wie gesagt,
ich viel dazu sagen, zum Beispiel gerade auch irgendwie der Soldat und so weiter ist jetzt auch nicht so interessant. Mhm. Ja, das ist halt auch so typisch ein bisschen.
Der Soldat fand ich, für mich war das eine Szene, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt betritt die Serie, beziehungsweise das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, jetzt betritt die Serie ganz, ganz düsteres Terrain, als der Soldat losgeschickt wird, um Invasoren zu erschießen und da sind zwei Invasoren in, ich glaube, der Küche von so einem Fastfood-Restaurant oder im Lager und der eine trauert schon um den Kollegen, den es erwischt hat und er muss dann genau diesen Invasor, diese Person erschießen und der nimmt da ja auch ein ordentliches Trauma mit. Und das ist eben auch sowas, da habe ich gedacht, okay, jetzt eskaliert's. Es ist danach nicht eskaliert, es ist weiterhin immer noch so eine brodelnde Situation, die nicht so wirklich überschwappt, sondern einfach super angespannt ist. Und aber den Soldat dann immer wieder zu sehen und zu sehen, was der für ein Trauma da mitgenommen hat. Und ich meine, es gibt ja auch in echt Soldaten, denen befohlen wird, auf Zivilisten zu schießen. Und wie scheiße das eigentlich ist, mal abgesehen davon, dass da ein Leben beendet wird, für den, der erschossen wurde, sondern der erschießt, ist ja dann auch komplett am Arsch.
Ich fand persönlich eine echt tolle Darstellung davon, weil das Klischee wäre jetzt einfach gewesen, dass der dann aufhört, dass er nicht mehr Soldat wird, dass er das alles aber so scheiße
bereut. Er macht halt weiter, das ist sein genau. Job, er muss halt Rechnungen zahlen.
Ja, so. Und ihm ist ja auch im Moment nicht so klar, er merkt zwar, okay, irgendwie wollen die sich vielleicht doch ergeben, aber es kann ja trotzdem einfach sein, das sind Invasoren. Wir erfahren ja auch, das finde ich auch so gut, einfach wie dann der Lauf ist von Invasoren, da kommen wir aber noch gleich dazu, dass sie wahrscheinlich auch hätten gerne das übernommen und so weiter.
Ja, das stimmt, die Invasoren wollten auch wirklich die Herde übernehmen.
Ja, darum ist halt schon teilweise vielleicht ein bisschen gerechtfertigt und das finde ich halt so toll, dass er halt zwar es scheiße findet, wenn dann ist so ein bisschen oder seine, das war ja dann die Szene mit den, seinen Eltern und so weiter, dass sie ihn so auf den Podest stellen, dass es halt trotzdem immer noch scheiß Arbeit einfach ist. Also es ist immer noch echt kacke, was er da irgendwie machen muss. Aber er sieht es halt trotzdem weiterhin als Pflicht und er zieht es halt auch weiterhin durch und am Schluss rettet er ja zumindest auch, ja auch Ober. Darum, das fand ich, dass es nicht so in dieses Klischee geht mit, dass er jetzt dann irgendwie vielleicht dann auch zu Ship geht als
so.
Friedler Podesta irgendwie aus den Reihen des Militärs oder sowas. Das hat mir ganz gut gefallen, dass er dann trotzdem so da bleibt. Aber ich finde,
da sieht man halt auch krass zwei Dinge. Zum einen dieser Gruppenzwang, dieses alle anderen machen es ja auch und zum, beziehungsweise auch dieses, wenn ich das nicht mache, dann macht es ja sowieso jemand anders und der ist vielleicht noch schlimmer. Und dieses Entmenschlichende gegenüber den Invasoren, es sind keine richtigen, also es sind keine Personen, es sind keine Menschen, die werden einfach erschossen.
Ja.
So, das ist Ungeziefer, was ausgemerzt werden muss. Und oh, da stecken so viele Themen drin in diesem politischen Teil von der Serie. Ja.
Ja.
Das ist aber alles. Ah, ist im Moment alles ein bisschen schwierig.
Ich fand auf jeden Fall ganz cool einfach das Design von den Invasoren, dass sie extra so ein bisschen auf kindlich gemacht wurden, dass sie ja so ein bisschen cute sein sollen. Aber dann auch natürlich so ein bisschen genutzt wurde für irgendwie, einmal, du hast ja schon gesagt, wenn die halt erschossen werden, dass es schon so wirkt, als ob du irgendwie so Kinder erschießt, als auch dann diese geile Szene, wo die ja dann runterregnen, als das Flugzeug in das andere Ding da irgendwie reinstößt oder abgeschossen wird, wie auch immer.
Aber auch, dass das Blut von denen nicht rot ist, ist so eine Entmenschlichung, ist auch nochmal so eine Abstraktion, die es, glaube ich, dann auch leichter macht, auf die zu schießen vielleicht.
Ja, aber dann natürlich, als wir zum ersten Mal dann sehen, wie die aussehen, dass sie ja auch dann so einen detaillierten, realistischeren Stil haben als Gesicht.
Einfach blaue Menschen so.
Ja, was halt schon so auch ein bisschen dann wieder für mich so dem entgegengewirkt hat, als auch wenn wir sie ja dann untereinander hören, dass sie ja dann so ein bisschen das Verkörperlichen, was ja so mit ihrem Heimat-Bansai altjapanisch, dass sie so stolz sind und dann sich auch mal selbst umbringen würden, als auch sagen, am Anfang einmal hieß es ja so, dass sie Menschen halten wollen, aber dann so merken, okay, Menschen sind jetzt nicht einfach nur Tiere, sondern normale.
Das wäre auch so meine Verschwörungstheorie, dass das einfach auch Menschen waren, die irgendwann gedacht haben, boah, Erde ist vorbei, wir ziehen ab und dann über Jahre sich an einen anderen Planeten angepasst haben und dann zurückkommen und sich denken, boah, unser anderer Planet ist jetzt auch kacke, gucken wir mal, ob die Erde wieder geht.
Ja, für mich, ich fand es ganz schwierig, so ein bisschen damit klarzukommen von einem Setting, das jetzt gar nicht versucht wird zu kommunizieren. Das fand ich schon echt ein bisschen, wir hatten ja das, sogar im Original, dass die mit Kindern dann reden und wir wissen auch, die haben die Kommunikationsteile, als auch die können anscheinend dann Karten lesen und dann sich irgendwie sagen, so hier auf dem Smartphone, dass da gar nicht so krass versucht wurde. Aber wir haben zwar, dass mal Leute aufnehmen, darum, das fand ich schon so ein bisschen, da hätte man das nochmal.
Das ist aber doch genau das, das ist doch genau die Thematik, dass keiner möchte, dass es eskaliert, aber es möchte sich auch keiner mit den anderen unterhalten und deswegen eskaliert es halt trotzdem.
Das wurde mir aber nicht
weil man sich halt
gezeigt,
nicht versteht.
So ein bisschen.
Ach, ich fand das schon gut gezeigt.
Also das war dann für mich einfach so, okay,
das ist so ein bisschen dieses,
ich will die Menschen jetzt
die Menschen weigern sich komplett,
das fand ich halt
irgendwie
einfach
zu versuchen, Kommunikation aufzunehmen. Aber das ist ja auch genau das, was ich meine, dieser Nihilismus von, wir haben keinen Einfluss darauf, die oben sitzen, haben kein Interesse daran. Und deswegen eskaliert jetzt die Situation und wir können nichts dagegen machen.
Ja, das fand ich aber halt so ein bisschen, hat für mich dann alles nicht mehr so viel Sinn ergeben, weil wir hatten dann am Schluss ja zum Beispiel dann, du hast ja gesagt,
genau deswegen grad, ist es ja nihilistisch.
Ja, darum, das war dann für mich einfach zu sehr auf diesen einen Outcome zu zeigen, dass die Menschen richtig scheiße sind, weil die wollen ja nicht kommunizieren, außer vielleicht mal hier so ein paar Kinderchen.
Nein, das ist, glaube ich, nicht die Botschaft ist, dass alle scheiße sind.
Ja, aber darum, das fand ich halt so ein bisschen so, hätte man, glaube ich, noch mal bisschen einfach organischer irgendwie da ein bisschen was machen können. Irgendwie fand ich das einfach. Da muss ich immer drin wegkommen. Muss ich immer so jetzt dann manchmal so ein bisschen das Auge hochziehen, so ernsthaft. Okay.
Ja, ich glaube, das war gewollt.
Ja, okay, wenn du meinst. Aber genau, das war auf jeden Fall Invasoren ganz nett, weil wir hatten halt, wie gesagt, am Anfang das Kindliche. Dann, wenn wir da auch langsam so sehen, okay, die sehen jetzt nicht gerade süß aus innen drin, als auch dann, okay, die wollten vielleicht auch uns als Tiere halten, als auch dann eigentlich jetzt vielleicht auch gerne gegen uns kämpfen, töten, wie auch immer. Ich fand es aber zumindest ganz interessant, weil wir haben ja oft, die haben ja auch so ein bisschen Technologie gehabt, die halt besser ist als der Mensch, aber dass wir halt schon als Menschen,
wie soll ich sagen? Die Menschheit hat halt die Initiative ergriffen.
Genau.
Hat direkt erstmal eine Atombombe auf das Schiff geworfen, was ja dann auch einige scheinbar kritische Systeme beschädigt hat. Was ja dann auch dazu führt, dass es in die Luft fliegt.
Ja.
Plus dieses, nicht jeder hat eben so einen Stift, der Leute einfach, der einfach Autos durch die Gegend schießen kann. Nicht jeder hat so einen Helikopterhut.
Ja, aber auch, dass die, das hat ja auch so ein bisschen der Botschafter damals im Flashback gesagt, als es auch darum ging, dass ja da natürlich dieser Gerechtigkeitssinn, dass sie den auch nicht so arg haben und dass die halt nicht so kaltblütig irgendwie ihr Vorgehen durchsetzen wollen und so weiter, dass sie halt da so ein bisschen doch irgendwie sich gedacht haben, vielleicht geht alles gut oder so. Ich weiß auch nicht so ganz darum, es wurde halt nicht direkt ausgesprochen, aber so wie du halt die Invasoren, dass die jetzt wirklich nicht einfach jetzt gesagt haben, also sie haben am Schluss gesagt, die gehen jetzt als 5000 Leute, aber dass sie auch nur schon vorher versucht haben, irgendwie mal ein paar Menschen als Geisel zu nehmen oder sowas, da auf die Gedanken sind die gar nicht gekommen. Also das ist gar nicht, ist anscheinend nicht so deren ihren Charakter. Und darum, weil halt der Mensch eher so ein bisschen halt zielversessen dann da so vorgeht, kaltblütig, dass da so ein bisschen.
Ja, die Invasoren machen eher einen naiven Eindruck, was richtig, natürlich auch nochmal so dieses Kindliche unterstreicht, beziehungsweise was auch durch das Design nochmal kommuniziert wird. Ja, und ich meine, letztendlich passt es schon ganz gut, dass letztendlich, wie heißt der nochmal? Der
Ober?
Okay, Ober, genau. Dass Ober als jemand, der beide Seiten kennt, der sich auf beiden Seiten bewegt hat, die Person ist, die am Ende noch versucht zu deeskalieren, soweit es eben geht. Ja, das ist, hat schon seinen Grund, so glaube ich.
Ja.
Weil er ist ja dann so ein bisschen das Sinnbild fürs gegenseitige Verständnis, was ja fehlt.
Ja, ich fand dann die Studentenproteste, beziehungsweise das ganze Ship-Ding, fand ich auch interessant, weil er gibt ja auch irgendwo Sinn, wenn jetzt auf einmal so menschliche Wesen so kommen, da ist natürlich erstmal denken, das, was ich gerade gesagt habe, erstmal kommunizieren, wieso töten wir die jetzt auf einmal, die haben eigentlich nichts gemacht, außer dass die mit dem Raumschiff rumgeflogen sind und Sonne stehlen, fand ich auch so geil, dass Leute sich einfach beschwert haben, dass jetzt ihre Sonne nicht mehr da ist, was ja auch irgendwo einfach Sinn ergibt. Aber dass natürlich dann Studentenbewegung, dass halt vieles einfach an großen Protestbewegungen von Studenten ausgeht. Und da haben wir natürlich Futaba so als den großen Charakter, der das so ein bisschen darstellt, die dann auch leicht so ein bisschen mitgezogen wird, aber sich dann auch so ein bisschen zum Beispiel einmal gegen den Ex-Freund da so anlegt. Und dann,
wo man aber auch sagen muss, dass da eine gewisse Radikalisierung dann stattfindet mit dieser gedruckten Waffe, was wir
dann
ja schon
später
angesprochen hatten.
Aber sie dann, fand ich auch so ein geiler Dialog, als sie halt die 3D gedruckte Waffe dann Oran gibt und dann Oran so sagt, du willst halt einfach nicht die Verantwortung haben oder wie auch immer, dass du halt einfach nur mitgehst. Bei der einen Szene musste ich auch sagen, so hier, you go girl, Futaba, als sie halt mit dem einen Typen geschlafen hatte, auch wenn sich danach rausgestellt hat, okay, war halt ein Arschloch, aber das ist mir auch so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das daran lag, weil ich auch so ein bisschen, weil es halt diese ganzen verschiedenen Stränge, also Charakterstränge, Plotlines und so weiter gab, dass ich schon ein bisschen so US-Serien-Vibes hatte oder ob das einfach nur daran lag, dass Leute einfach Sex hatten.
Das war nicht so schlimm, fand ich. Ja, lustigerweise sind das die Dinge, die ich typischerweise an so US-Serien kritisiere. Hier mochte ich beides ganz gerne.
Ja, es hat halt einen anderen Vibe zu normalen Anime gegeben.
Ja.
Aber das war halt, ist mir sofort dazu aufgefallen, dass halt Leute miteinander.
Worauf ich aber noch zu diesem Chip-Thema hinaus wollte, ist, als der Protest dann nicht mehr friedlich ist und als sie dann wirklich jemanden erschießen wollen, sie planen ja dieses Attentat und in dem Moment, wo sie auf diese Person schießen möchte, kommt jemand anders auf die Bühne und sagt, ey, der ist heute verhindert, deswegen mache ich das jetzt. Und sie scratcht ja dann den Plan und sagt, okay, dann schieße ich eben heute niemanden. Dass die Person, die sie erschießen wollte, schon tot ist und dass es nichts geändert hat, ist halt auch so ein krasser Touch so.
Ja.
Es hätte nichts gebracht, dort diese Person zu erschießen. Es hätte nichts, literally nichts geändert.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen eine krasse Sache, wo ich mir dann auch denke, ja, das zeigt nur nochmal, dass Gewalt halt nicht die Lösung ist.
Kurz, weil das ein Detail ist, was gerade dazu passt und ich sonst, glaube ich, nicht erwähnen könnte. Ich war erstmal verwirrt. Das war, oder diese Präsentation hat nicht in der Ocean-Halle stattgefunden.
Ich dachte auch, dass die dort stattgefunden
hat. Ja, aber danach
hat
man ja gesehen, dass sie dann mit Schiff wegfahren.
Ja.
Und dann war ich erstmal so, okay, sind jetzt wirklich nur die High-Class weggeflogen?
Oder auch die Leute, die bei dieser Präsentation waren. Ich habe so interpretiert, dass auch die Leute von der Präsentation mit abgehoben sind.
Aber halt die Terroristen sind halt vorher schon rausgegangen und sind jetzt dann mit dem Schiff weggefahren.
Ja, I guess.
Ja, das war auf jeden Fall, das fand ich ein bisschen verwirrend, das hatte ich nicht so ganz nachvollziehen
können. Ja, das war auch verwirrend. Ja, wie gesagt, da bin ich mir auch gerade nicht sicher.
Nur mal kurz eingeworfen, weil das gerade gepasst hatte. Und dann ganz
auf jeden Fall. Guter Einwurf.
Fand ich zumindest auch ganz gute Radikalisierung, weil wir es gerade hatten, natürlich dann der Ex-Freund, dessen Freund ja gestorben ist, nachdem die auch Schluss gemacht haben, aber kurz darauf ist er dann gestorben. Kyo.
Ja, er war vor allem ja als Boyfriend schon ein bisschen obsessive so.
Ja, ich weiß gar nicht, war der?
Ja, ein bisschen, nicht super krass, also, aber man hat schon gemerkt, dass er das Schlussmachen nicht so gut aufgefasst hat.
Okay, ich hatte ihn eher so auf, ich hatte irgendwie jetzt in Erinnerung, dass er so ein bisschen so, ja, okay, er ist jetzt halt so ein bisschen mit Q zusammen, man schon so merkt, weil das war ja das Ding, dass er ja dann mehr auf dem Handy im Internet nach Verschwörungstheorien geguckt hatte und das ihn natürlich dann trotzdem getroffen hat, dass er halt das mit ihm Schluss gemacht wurde, aber er dann nicht so viel einfach vorher.
Verschwörungstheorien und dann, wenn sie stirbt, fühlt er sich ja bestätigt, dass diese bösen Aliens hinter ihm her sind. Ja, weiß nicht. Ist auf jeden Fall so eine Figur. Ich fand auch krass, dass er, wenn er wieder auftaucht, erstmal, ich glaube, Kadode sagt, hey, verschwinde aus Tokio.
Ja, flieh aus Tokio.
Ja, und die ganzen Leute, die mit dieser neuen Jugend unterwegs sind, sagen ja auch sowas, so dieses Haus Tokio ab und so weiter. wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum. Aber was natürlich sehr hart so Amokläufer-coded ist, so dieses
komm morgen nicht echt zur Schule. Memes? Don't come to school tomorrow.
Nee, aber ja, es ist ein Meme geworden mittlerweile, aber es ist ja eigentlich doch genau das, weil die wollen dort eine größere Katastrophe anzetteln. Die wollen ja die Leute aufwiegeln und die sind ja schon dabei, einfach wild jeden Invasoren zu töten, den sie sehen.
Mhm.
Und zwar nicht so klinisch wie das Militär, sondern halt auch wirklich mit Baseballschläger und Messer so.
Ja.
Und das ist halt, also du verstehst, worauf ich hinaus will. Die wollen den Konflikt zur Eskalation bringen, damit noch größere Gewalt gegen die Invasoren passiert. Und deswegen sagen die eben auch Leuten, hey, sollte es nicht in Tokio sein, weil die eben planen, dass es dort eskaliert, dass es dort anfängt zu brennen.
Ja, gerade auch, weil es ja dann später geht, dass hier so ein bisschen anarchistische Gesellschaft so ein bisschen, dass es dann auch in die Richtung geht, weil sie dann ein bisschen mehr Macht in Anführungsstrichen haben. Ist auf jeden Fall auch ganz interessant, wie es dann so ein bisschen darin übergeht. Weil wir auch gerade wieder hatten mit vielen Ideen. Ich muss sagen, leider, weil wir es auch mit Ocean eben gerade erwähnt haben, ich konnte nicht so ganz nachvollziehen, jetzt auch am Schluss, ich habe gedacht, vielleicht klärt sich noch so ein bisschen, wieso die jetzt auf einmal so ein riesiges Schiff bauen. Ist es nicht, wirkt für mich ein bisschen übertrieben.
Die chillen im Orbit, damit sie nicht von diesen Asterisks oder wie heißt
ja, die? Aber wussten die davon so wirklich?
Scheinbar.
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das so, weil das finde ich ja ganz cool, wenn Sachen offen ist zur Interpretation, weil gerade es kommt ja noch der Punkt, dass dann der Journalist sagt, hier, der Typ ist wahrscheinlich Invasor und wir denken uns ja auch immer, okay, entweder könnte es sein, als auch vielleicht ist es sogar damals der Botschafter in dieser Timeline, der irgendwie dann länger da geblieben ist oder so und darum gibt er den Leuten irgendwie so die Information, dass halt diese Asterisks kommen. Aber auf den ersten Blick, also als erste vorgestellt wurde, okay, vielleicht wissen sie mehr. Darum habe ich gedacht, diese Idee, auch wenn die dumm ist, ist vielleicht noch okay. Aber gerade am Schluss dachte ich so, irgendwie hat das für mich nicht so viel Sinn ergeben. Gerade weil dann natürlich auch kam,
weil diese Station dann auch noch Space Laser ist.
Ja, plus dann, okay, jetzt kommt noch als Thema, weil wir hatten ja schon gesagt, da sind echt viele interessante Thematiken dazu. Jetzt kommt noch KI auch noch mit rein. Und es so, okay, das hätte es auch nicht gebraucht, gerade weil es auch gar nicht erforscht wurde so wirklich. Also das war halt einfach noch mal so, okay, wir haben gerade KI, machen wir noch mal KI mit rein oder was?
Ja, ich finde gerade am Ende so dieser Overload an verschiedenen Themen. Auch, dass zwischendrin dann einfach Mech-Kämpfe stattfinden. So.
Das fand ich ganz lustig einfach.
Genau, darum geht's mir aber so ein bisschen. Das finde ich interessant, einfach dieser Overload an Themen, der dir, also für mich hat sich das so angefühlt, wie hier will uns gerade jemand klar machen, dass die Probleme super komplex sind, dass es super viele Facetten zu allem gibt und du gar nicht die Möglichkeit hast, in alles einzusteigen. Ja. Könnte jetzt meine Interpretation sein, musst du nicht unbedingt teilen. Ja.
Also nee, für mich hat es halt einfach nicht gewirkt.
Gerade gegen Ende ist es halt häufig so, dass neue Ideen eingebracht werden, die kaum erforscht werden und dann geht's auch schon wieder weiter.
Ja, gerade weil du auch noch kurz paar Infos kriegst, was zur zweiten Zeitlinie, aber dann auch schon wieder, okay, jetzt ist dann dieser riesige Laser, sind ein paar tot, aber KI ist auch noch da, aber jetzt die eine Mutterfigur in Anführungsstrichen. Das war für mich alles dann, war ein bisschen zu viel und wurde nicht gut genug aufgearbeitet. Das hätte es alles nicht so ganz gebraucht. Oder mehr Episoden am Schluss halt. Das fand ich halt so ein bisschen. Das habe ich schon zwischendrin gemerkt, dass dann so, okay, für mich gerade alles so auf einmal die Themen, da findet nicht mehr so viel Zeit für alles und das war es dann am Schluss auch so.
Ich finde halt, die Serie ist zu durchdacht, als dass es Zufall ist oder einfach schlecht geschrieben ist. Deswegen gehe ich eben davon aus, interpretationstechnisch, dass es eben genau das bedeutet. Es gibt ja dann später auch irgendwie noch Spionage und Leute werden umgebracht und was weiß ich was. So Themen, die absolut keinen Platz haben, die auch nicht erforscht werden und denen nicht weiter nachgegangen wird. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es einfach also die Komplexität von eben genau all diesen Prozessen darstellt, die du gar nicht erfassen kannst und deswegen keinen Einfluss richtig drauf nehmen kannst, was ja dann auch wieder in das Thema, was ich meine erkannt zu haben, mit reinspielt, dass du dieser Nihilismus.
Also gerade so als Aspekt, weil wir es gerade hatten, mit den Agenten zum Beispiel, fand ich dann super, das ist nicht zu tief gegangen, recht oberflächlich. Wir wussten halt, die Amerikaner haben halt in Japan, gerade natürlich auch heutzutage militärisch natürlich, und natürlich, weil es geht ja auch darum, dass sie sich als Weltpolizei aufspielen, dass sie da Einfluss haben, als auch, dass es dann geht mit dem Thema, dass halt dann Japan versucht, ein bisschen unabhängiger zu werden mit diesen Fujins, dass den Amerikanern nicht so gut passt, weshalb wir dann auch natürlich diesen Trump-Verschnitt haben, mit wo er darüber redet, dass irgendwie Japan ist so wie ein Kind, was irgendwie couldn't get laid oder sowas drüber redet.
Ja.
Aber dann, dass zum Beispiel diese zwei Figuren, die als Touristen eingeführt wurden in der einen Episode, wo ich ja gesagt habe, dass die mir nicht so gut gefallen hat mit dem Pärchen, aber die dann auf einmal schlussendlich Agenten sind, finde ich halt ganz nice geschrieben einfach so.
Ja.
Und das war dann halt für mich auch gereicht. Da hätte man jetzt nicht noch mal irgendwie groß, was dann jetzt die fetten Pläne der Amis oder sowas machen müssen. Und sowas hat mir halt bei der KI irgendwie so ein bisschen gefehlt. Da war das so als Plot-Device, dass wir halt eine Apokalypse haben, wo dann so die KI die komischen Fujins befehlt oder sowas.
Die KI ist so ein bisschen Mittel zum Zweck, würde ich sagen.
Gerade auch zum Beispiel, dass dann die PR-Managerin die Mutter ist, das wurde ja auch gar nicht erforscht.
Genau darauf möchte ich nämlich kurz eingehen. Weil auf der einen Seite benimmt sich die KI so mitfühlend, so die nennt die PR-Managerin Mutter, wie du schon sagst. Aber auf der anderen Seite komplett, die steuert ja diese Roboter, die dann komplett einfach alles niedermähen, was nach Invasor aussieht. Und später ja nicht mal, was nach Invasor aussieht, sondern einfach alles.
Ja.
Und ich finde, das ist halt auch so ein Kontrast. Wie gesagt, du sagst es schon richtig, nicht komplett explored. Finde ich okay so.
Ja.
Aber ich finde diesen Kontrast, das gibt mir halt dann doch schon auch ein bisschen was thematisch.
Ja, also für mich ist halt einfach, dass zum Beispiel die PR-Managerin irgendwie so zwei- oder dreimal, es wird irgendwie sehr Fokus gelegt, dass sie sagt, nämlich nicht Mutter, als ob da was Relevantes kommt, aber da kommt halt nichts. Das hat halt gar nichts irgendwie zu tun, außer dass sie anscheinend nicht Mutter genannt werden will. Punkt.
Ja.
Und das ist halt, da habe ich einfach das Gefühl, okay, da hat der vielleicht sich was gedacht, aber dann am Schluss so gedacht, so, okay, nee, ich bring's anders zu Ende und den Punkt bringe ich jetzt nicht mit rein. Und so wirkte für mich ein paar Dinge einfach am Schluss. Ja.
Man könnte es natürlich auch so verstehen, dass diese Katastrophe viele Geschichten auch einfach beendet hat, die einfach kein Ende mehr finden.
Ja, kann man jetzt so interpretieren. Ist halt immer so
Also
das
es
Ding,
gibt ja schon
aber.
einige Möglichkeiten. Wie gesagt, ich halte der Demon Destruction für zu clever, als dass das keine
Weiß ich
Bedeutung
nicht.
haben
Oder ob man denkt,
sollte.
dass es zu clever ist und es halt einfach nicht so clever
Ja,
gewesen ist.
also,
Man muss halt sagen,
ey,
ist ein
also eins
Manga.
vorbei musst du kannst super
Vielleicht
viel
ist er auch nicht so gut
Vorschusslorbeeren
gelaufen,
geben
Lukas. Das
wegen,
kann ich nicht bewerten. Vielleicht musste er auch dann recht, oder
ja.
nicht recht schnell, aber schon so gesagt, so hey, du hast echt nicht mehr so viele Chapters. Wir würden gerne, dass du in so und so
Naja.
viele Chapters beendet hast. Und dann hat er sich gedacht,
Das
okay.
ist für mich jetzt schwierig irgendwie zu argumentieren, weil ich die Produktionsgeschichte von dem
Genau,
Manga nicht
kann halt
kenne.
alles sein.
Deswegen ja. Also als Option kannst du es natürlich immer noch.
Aber so die zweite Hälfte ist halt viel, weil dann Ober als Invasor noch so ein bisschen dazukommt, ist halt einfach unsere Hauptgruppe. Das heißt, wir haben dann einmal unsere Studentengruppe mit den zwei Freundinnen, die nicht so viel, also gerade die Große hat ja gar nichts sozusagen. Die Kleine hat halt so ein bisschen mit ihrem Bruder oder ihren Brüdern hat die halt so ein bisschen so das Geschwisterding. Aber größtenteils ist halt dann Oran, Kadote, Ober halt als Charakter. Futaba ist manchmal so
Ja.
ein bisschen dabei, auch nicht mehr so viel. Und dann speziell natürlich
Ja.
Makoto. Wo dann so ein bisschen, so habe ich jetzt am Schluss, würde ich schon so sagen, als Transcharakter verstanden, weil er hat irgendwann mal, oder sie hat dann irgendwann mal gesagt, sie will sich als Mädchen fühlen, die von Jungs geliebt wird. Aber das hätte man, glaube ich, in dem Kontext vielleicht noch mal als Crossdresser interpretieren können. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen interpretationsoffen. Ich glaube, das ist auch die richtige Art von Representation, dass man sich ein bisschen selbst auch noch was dazu denken kann.
Da fand ich auch die Einführung von dem Charakter echt super, weil
Ja.
es ist ja so auf dem Land, also das ist ja in der gleichen Heimatstadt wie Futaba, das sind ja so Kindheitsfreunde, Schulfreunde, wie auch immer. Und sie will ja nach Tokio, weil kennt man ja auch so ein bisschen so das Landei, so, nee, ich will eigentlich nach Tokio, weil hier ist irgendwie alles so
Ja, vor allem.
kleinstädterisch, dörflich, ist
Was halt
ekelhaft,
noch
alle
mal
so.
eine extra Dimension bekommt, durch das Tokio in der Welt eigentlich so gefährlich ist. So dort ist verstrahlt, dort will man nicht mehr unbedingt hin. Also sie sagt trotzdem noch, das ist aber die Uni, an die ich möchte und deswegen ist mir das egal. Was ja noch mal ein extra Punkt da einführt, dass es nicht mehr nur so Landei, was in die große Stadt möchte. Aber da habe ich ehrlich gesagt mir zu wenig Gedanken drum gemacht, um jetzt genau sagen zu können, was da motivmäßig im Hintergrund
Aber
steht.
als Makoto eingeführt wurde, mit auch gerade den zwei, drei Erwachsenen, das war so eine richtig geile Darstellung des typischen, stereotypischen Dörflers, so wie provinziell die so dargestellt wurden. Gerade Makoto sagt ja auch, dass er sie auch ein bisschen dumm einfach ist. Wenn es halt so ist, ist es halt so, dass er eher wahrscheinlich dann vielleicht was irgendwie handwerklich gemacht hat oder keine Ahnung was. Und aber die anderen beiden, die halt wirklich so diese Vorurteile so sagen, so hier Tokio, Shikimiki, aber hier ist ja alles so schlimm mit den Invasoren, keine Ahnung was, der Vater will auch nicht, dass sie weggeht, fand ich schon ganz gut. Hat mir gut gefallen, die Einführung. Und fand ich zumindest auch interessant, dann als Ober halt so ein bisschen dazukommt, natürlich, wir wussten schon durch den Flashback, dass Oran und Kadori ihm eher gut gesonnen sind, aber dass dann zum Beispiel auch so ein bisschen diese kleine Love-Story zwischen Ober und Oran passiert, gerade weil wir als Oran, würde ich jetzt nochmal so als zweite Überraschung sagen, nachdem ich sie zum ersten Mal Autofahren habe gesehen, weil sie, du hast ja schon gesagt, echt dieser kindliche Charakter ist, dieser Chuni-Charakter, der halt immer so rumlabert, aber dass dann so ein bisschen sie ihre Romance bekommt, fand ich echt schon ganz nice. Also, das hat mir echt gut
Ich finde
gefallen.
auch, also Oran ist für mich auch ein super interessanter Charakter, weil
Best
auf der
Character,
einen
best
Seite,
girl.
ja,
Ich
das
liebe ihn.
auf jeden
Also,
Fall, also
sie
das
und ihr
sowieso.
Bruder finde ich so geil. Das
Oran
sind einfach
ist,
meine absoluten
ja,
Lieblingscharaktere und Dialoge.
also
Also, ich liebe diese Dialoge von denen so fucking sehr.
Oran ist halt einfach der Fels in der Brandung für die gesamte Serie, nicht nur für Cardale. Ja, aber nee, genau das, was du schon gesagt hast, dass sie da ihre Love Story bekommt, finde ich auch so gut, weil sie ist von der Persönlichkeit halt kindisch, aber sie ist halt trotzdem 18, sie ist erwachsen und sie denkt auch wie ein Erwachsener. Also das merkst du ja an ganz vielen Stellen, dass sie zwar so kindisch ist von der Persönlichkeit, aber geistig halt da. Und ich meine, sie hat sich für eine japanische Universität qualifiziert. Sie ist auch nicht so dumm oder so.
Ja, zwar nicht ganz so schlau, weil sie hat es ja nicht geschafft in die eine Uni, aber.
Ja, aber hey, wenn alle Unis in deinem Land halt super harte Anforderungen stellen und ja, du schaffst es in eine, aber nicht in die andere, heißt es trotzdem nicht, dass du dumm bist.
Ja, und es muss schon was heißen, es ist auch ein Talent, einfach richtig vor sich hin zu labern. Also sie labert ja nur vor sich hin und halt auch so ein paar gute Aussagen.
Mhm. Sie ist halt kein Kind, sondern sie trifft ihre Entscheidungen. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, wie sie sich in der Welt bewegt. Und sie hat auch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie sie auf andere wirkt. Und das ist halt schon ein guter Charakter. Würde man diesem Archetyp gar nicht so zutrauen.
Mir gefallen auch ihre Haarbänder.
Ja, die sind auch schön.
Und später war ich auch wieder überrascht, weil wir es wieder Erwachsene hatten. Weil irgendwie überrascht mich Oran in allen möglichen Dingen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber dass sie schon einen, Anführungsstrichen, attraktiven Bikini getragen hat. Weil zum Beispiel Kadori hat ja schon so ein bisschen das cutere Kawaii-Ding gehabt und so weiter. Mhm. Aber sie hat ja schon einen recht normalen, dunklen Bikini getragen. Und da habe ich dann auch wirklich in dem Moment so gemerkt, so ja, ist halt eine erwachsene Frau. Das hatte ich schon so ein bisschen, gerade wenn die natürlich in den ersten Episoden ihre Schuluniform anhatten, du das dann halt noch so ein bisschen dadurch geprägt bist, dass du immer noch, auch wenn sie jetzt in der Universität sind, kennt man ja auch aus der Uni, wenn man ein bisschen irgendwie zweites, drittes Jahr, viertes Jahr ist und dann irgendwie die gerade jungen Erstsemester sieht, dass man schon auch so merkt, so ah, okay, eigentlich, ja, die waren gerade halt noch Schüler. Aber da habe ich dann so, da war für mich so ein bisschen der Bruch, weshalb auch immer. Und gerade auch, als auch ein bisschen bei Kadoji zum ersten Mal, als ihr natürlich normale Kleidung für die Uni und so weiter trägt, aber das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ja, Oran als Charakter liebe ich einfach so fucking sehr. Sie ist halt echt einfach so cool. Ihr Chuni-Ding ist halt einfach mega lustig. Aussagen, die sie halt sagt, sind teilweise echt gut. Timing hat sie halt mega. Und so, wenn es dann auch um ruhig geht, wenn sie halt über ihre Emotionen, gerade auch mit Ober und so weiter, drüber redet, ist halt auch einfach toll. Also, dass sie auch weiß, wann, in welchem Moment sie was zu sagen hat und so weiter. Also, der Charakter fand ich schon super. Ja, da ist zum Beispiel Kadoji hingegen. Sie hat halt Baggage, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
Ich finde aber auch, Kadoji funktioniert als Charakter sehr gut. Wir lernen sie halt kennen über die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter.
Und Vater.
Ja, aber Vater nicht so lang.
Ja, aber ich finde halt schon, ja, dass halt das Klischee mit dem Lehrer halt genutzt wird.
Ja.
Dass sie so Daddy-Issues hat, ist halt schon so ein bisschen.
Ja, das auch. Aber Kadoji ist halt auf der anderen Seite auch im Vergleich gedanklich kindlicher geblieben. Sie hat halt immer noch den Isobeyan Flüchtier irgendwie da sitzen. Sie braucht halt noch die Unterstützung von ihren Freunden in vielen Situationen. Sie kann zwar auch für sich selbst einstehen, das sieht man dann gerade mit ihren Eltern, aber gegenüber Leute außerhalb ihres Kreises fällt es ihr dann doch noch ein bisschen schwer.
Ja, also sie zeigt halt nicht dem Lehrer ihre Möpse, obwohl Oran das sagt.
Ja.
Los, da gehen seine Möpse. Ach, Göttchen. Ja, aber ja, gehen wir kurz mal auf die ganze, noch mal kurz auf die Lehrersituation einfach ein. Also,
da wollte ich eigentlich nicht mehr drüber
reden. Doch, ich will einmal drüber reden, weil ich schon so ein bisschen so das als Device, erstmal als Plot-Device, aber dann auch das charakterisieren, ja. Erstmal bin ich also wirklich aus allen Wolken gefallen, als, okay, er wird halt schon so ein bisschen als Charakter eingeführt, dass er sie jetzt schon so, ich habe mir extra als Notiz aufgeschrieben, oh nee, wieso lädst du jetzt eine Oberschülerin zu dir ein? Was ist los? Aber er wirkt schon so desinteressiert, unemotional, da ich dachte, okay, das sollte wahrscheinlich dann so ein Typ sein, der, ja, okay, anscheinend vielleicht meine Schülerin mag mich oder sowas, ist mir alles scheißegal. Aber dann kommt es ja wirklich, dass hier, ich bin bald nicht mehr deine Schülerin. Und dann, ja, nee, ich habe ja gerade eine Freundin, die auch später Schluss macht und auch vollkommen verständlich bei dem Typen. Aber dann er halt wirklich sagt, hier, nach dem Oberschülerschluss noch einen Sexfreund brauchst, kannst du jederzeit Bescheid sagen. Und dann wusste ich schon so, okay. Aber ja, dass es damit nicht genug ist, sondern dass sie dann ihn halt wirklich noch weiter trifft, als auch am Ende im Epilog in der anderen Timeline mit ihm fucking zusammen ist. Was? Nee. Einfach nee. Was ein Bullshit. Also das finde ich... Ich finde es zwar interessant einfach, dass der Autor so wählt, gerade auch wenn man vielleicht dann Pornhub mal ein bisschen was davon mitbekommen hat, kann man vielleicht auch einen Autor so einschätzen. Aber echt so. Und auch kriegt man, glaube ich, so ein bisschen mit. Natürlich in der letzten Szene von ihm merkt man auch so, dass er schon ein bisschen ein Loser ist. Hat man vorher schon auch so vielleicht mal ein bisschen denken können, aber da wirkt er vielleicht noch so ein bisschen einfach, okay, er ist halt ein Lehrer, der halt wenig Zeit hat, darum ist halt die ganze Wohnung vermüllt. Er hat eine echt gute Freundin, also die PR-Beraterin ist ja mal out of his league.
Ja.
Aber dann 100%. Merkt man am Schluss gerade in der letzten Episode, ja, okay, ist halt schon ein Loser gewesen.
Naja, gibt's noch andere Punkte, auf die du eingehen möchtest?
Der Bruder. Holy fuck. Also der Reddit-Mod, Discord-Mod, wie du noch nennen willst, er hat sich auch selbst dann am Schluss so bezeichnet, dein mein Leben ist ein Shitpost-Bruder, was halt einfach ihn perfekt beschreibt.
Er ist halt sehr so dieser Internet-Pro, aber auf der anderen Seite setzt er sich halt auch vollständig für seine Schwester ein, benutzt es teilweise aber auch selbst als Ausrede.
Ich gehe nicht nur aus Faulheit vor die Tür, sondern damit sie immer ein Zuhause oder dass immer ein Zuhause auf Oran wartet. Ja, nee.
Und das ist so geil, weil er ist so oft einfach so ehrlich, aber er belügt sich halt auch sehr viel selbst.
Ja, ich fand zwar ganz nett, dass er hier... Ich finde
ihn als Figur einfach auch toll.
Ja, dass er hier der einen Online-Bekanntschaft sie ein bisschen ermutigt oder so.
Mhm.
Aber halt so Sachen wie, als dann Kanodi kommt und er sie so halt fragt, so hier, weißt du noch, du wolltest mich ja heiraten, als wir klein waren. Und er ist halt anscheinend so wirklich so ein bisschen glaubt. Ja, aber halt er ist halt schon ein bisschen auch der Juni-Figur, der halt auch ganz lustig ist einfach. Ja.
Ich glaube, der trollt halt auch viel.
Ja, das ist halt so, ja, stimmt, ja, das ist auch immer so die Frage. Und darum ist halt so geil, der Charakter, den finde ich einfach super, als auch so sein Character-Design ist halt dafür so geil. Weil er hat halt diese Ickerman-Stimme und er ist ja auch teilweise in manchen Timelines Ickerman.
Also, ey, ganz ehrlich, hätte er mehr Nacken, wäre er auch Ickerman. Aber, weil er halt wirklich so komplett als Wurst gezeichnet ist.
Ja, ich finde es aber so geil, du siehst an Character-Design sofort, okay, wenn der halt abnimmt, hat er halt so schon die kreativen Features so mit drin.
Das siehst du nicht nur im Character-Design, das siehst du auch in den beiden anderen Zeitlinien.
Ja, genau, meine ich ja.
Das ist halt einfach auch super.
Aber das hat man sofort in der ersten Sekunde gemerkt. Ach, was ich, glaube ich, noch mal kurz bei Oran erwähnen wollte, weshalb ich es auch so toll finde.
Also alles.
Seiyuu ist halt so super. Lustigerweise, wir hatten es ja auch schon bei Inuo, wo halt auch eine Sängerin VA ist. Hier ist es halt Ano, die auch dann das Opening, weiß nicht, vielleicht auch das Ending gesungen hat. Hat sie super gemacht.
Ich glaube schon.
Also hat sie mega gemacht. Also gerade, weil sie hat ja auch so diese quieke Stimme.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ey, Opening, Ending, super.
Ja.
Ja. Nee, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Das ist auf jeden Fall richtige Casting, das ich gelesen.
Die Romance fand ich halt einfach echt ganz schön, gerade auch der Kuss und das Geständnis am Strand zum Beispiel, oder halt der erste Kuss mit Geständnis, oder halt auch später wieder das Kuss und so weiter, war halt alles mega cute, fand ich echt schön. Gerade weil wir ja so ein paar Beziehungen hatten, die ja größtenteils auf Sex aus waren, zum Beispiel auch mit der Reporterin, die ja irgendwie da mit jemandem geschlafen hatte. Dann einmal den zwei Ship-Leuten und so, Studenten.
Das war auch so eigentlich diese kurze Side-Story, wo sie mit dieser trashigen Frau unterwegs ist und sie einfach von Trümmern begraben werden. Ja. Wo sie sagt, hier, kommst du an mein Handy ran, bitte ruf Hilfe, ruf meinen Produzenten an, der wird uns helfen. Und sie ruft da an und er unterhält sich gerade über irgendwas Belangloses mit jemand anderem. Es klingelt und der andere sagt, ey, willst du da nicht rangehen? Ach nee, ist nur meine Bettgeschichte. Das ist so Heartbreak, so. Er interessiert sich wirklich eigentlich überhaupt nicht für sie. Also so gar nicht.
Ja.
Nicht mal, wenn sie anruft. Er geht nicht mal ran, wenn sie anruft. Und das ist so traurig eigentlich. Weil es ist so eine nichtssagende Beziehung für ihn. Und sie bittet jemand anderen, hey, ruf den an, der wird uns helfen.
Ja, das hat aber, darum, das war für mich so ein bisschen aus der Reihe einfach. Da war ich auch so die Frage, okay, thematisch ist jetzt auch nur wieder eine Geschichte, die in so einer Katastrophe passieren kann. Das hätte irgendwie eher am Anfang gepasst.
Ja. Oder
kommt es sie noch mal drin vor, dass sie gerettet wird, aber da passiert ja auch nichts mehr und wir kriegen nur am Schluss...
Gerade die Geschichte hilft viel beim Worldbuilding, weil man eben sieht, was für Storys sich innerhalb dieser Welt abspielen, die so kurz vor dem Ende steht.
Ja, das war mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu spät.
Ich verstehe, was du meinst, Aber ja, es fand ich schon ganz gut, das Worldbuilding-Element.
Also ich kann jetzt halt noch viele sagen, zum Beispiel fand ich auch ein bisschen komisch, okay, dass diese Gruppe von den Anarchisten erst irgendwelche Gegenstände einmal durchober, als auch dann, als die 5000 Leute da so treffen, da erst welche gefunden haben.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, das unterstreicht nochmal, dass diese Gerätschaften nicht alltägliche Gerätschaften sind, die jeder einfach in der Tasche hat. Es ist nicht das Sma der Unsichtbarkeitsumhang ist nicht das Smartphone von den Invasoren.
Ja.
Das hat man mal, wenn man es beruflich braucht oder wenn man Enthusiast von Unsichtbarkeitsanzügen ist oder so. Aber das hat nicht jeder einfach rumliegen.
Ja, ich
Genauso
war.
wie es gibt ja ein paar Szenen, wo Invasoren sich auch denken, hätte ich mal so einen Helikopterhut.
Genau, richtig. Aber ich dachte zumindest, dass irgendwie, also wahrscheinlich, okay, die Amerikaner müssten ja welche gehabt haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass der wahrscheinlich auch vielleicht mal irgendwas gekommen ist. Haben
Und
die
auf der
jetzt
anderen
diese
Seite?
komischen Kugel und wissen jetzt, worum es geht? Da hat es dann für mich auch schon, hätte dann zwar Sinn ergeben, aber wir haben ja gar keine Hinweise bekommen. Und so wie die sich Amerikaner verhalten haben und dass sie auch nicht vorher irgendwie einen Plan oder sowas gehabt haben, kam es ja auch so vor, dass sie vielleicht jetzt doch nicht das wissen oder so. Das war dann
Auf
so ein
der anderen
bisschen, ja.
Seite, was die Gerätschaften angeht, dieser Hut, der Invasor von der anderen Timeline, musste ja auch erstmal erklären, was das ist, wie das funktioniert und für was das gedacht ist. Also es kann schon sein, dass die auch die Technik gefunden haben, aber einfach nicht einsetzen können. Außerdem, wenn du irgendwo eine Kugel mit zwei Öffnungen findest, weißt du dann,
Also,
dass
ich
du deinen
steck meinen
Finger
Finger rein.
reinstecken sollst
Natürlich.
und einen Knopf
Also,
drücken
das ist
musst?
das Erste, was ich ausprobieren würde, Lukas. Also, das
Oh,
Zweite.
ich.
Das Erste weiß ich wahrscheinlich, was ich ausprobieren.
Das heißt, ich muss aufpassen, dass nirgend so ein Zigarrenschneider bei dir in der Nähe liegt.
Wahrscheinlich.
Sonst wird es ein bisschen gefährlich.
Ja. Ich habe natürlich dann, als der Reveal dann kam, okay, Oran ist dann wieder zurückgeschiftet, weil sie halt dann Kadoti retten wollte und dadurch halt dann mehr oder weniger die Menschheit zum Untergang geweiht hatte,
Ja, man kann
hatte
es
ich.
schon so sagen. Sie hat schon die Menschheit verdammt damit.
Ja,
Sie wusste es nicht, aber
hatte
und
ich
das ist
natürlich
eben
ein
so dieses
bisschen
andere große Thema, dass
Weathering with
Freundschaft,
You Vibes. Das kam natürlich so ein
dass
bisschen da
Freundschaft
dran.
wichtiger ist und dass man die Menschheit nicht unbedingt selbst retten muss. Sondern,
War natürlich
ja.
auch noch die Überraschung, okay. Als sie sich geküsst haben, als Oran Kadore geküsst hat und danach auch nicht mehr so wirklich da, was dann war, war dann auch so aus dem Nichts gut.
Ja, doch, sie waren ja dann zusammen Mech-Kämpfer.
Ja.
Und sind zusammen gestorben. Ist schon, also, finde ich schon ein bisschen romantisch.
Ja, kann ich auch drauf eingehen, weil da sind ein paar Anime Original oder im Anime geändert worden, so ein Manga. Wo ich auch sagen muss, oh, weiß ich nicht, ob es besser ist oder nicht. Ja, aber der Journalist tötet sich auch irgendwann selbst. Auch wenn es am
Ja,
Schluss gar nicht
nachdem er
notwendig
ja
gewesen wäre.
gezwungen wurde. Er wurde ja gezwungen, so die Nachricht von der Regierung zu verbreiten, und das hat ihm moralisch nicht so zugesagt.
Ja.
Zusätzlich dazu, dass er sich ja auch selbst eine gewisse Teilschuld gibt.
Ja, aber so sein Arc fand ich eigentlich super. Also es hat alles ganz gut geklappt. Futabas Arc auch, weil sie ja am Schluss dann auch alleine war, nachdem man Ship verlassen hat, als auch das Ship, die Ständenverbewegung, nachdem sich radikalisiert hatte, ja auch aufgelöst hatte, wo ich auch ein bisschen Mitleid hatte an das eine Mädel, die dann gesagt hat, okay, jetzt hast du mich flachgelegt und das war's oder wie? Ja, aber dann ist, glaube ich, einer meiner Highlight-Szenen des ganzen Jahres. Also die Szene, als das Mutterschiff explodiert, ist ja mal so
Ja.
fucking geil.
Ja,
Also
100%.
audiovisuell, den J-Pop-Song für so ein Massensterben durch so ein Atombomben-Äquivalent, Genius. Hat natürlich alles auch Evangelion-Vibes, speziell später auch mit diesem grünen Strahl, mit der Ansicht der Erde und so weiter. Aber gerade die Animation der Explosion, ich glaube, ich weiß nicht, ob du schon mal hier diese eine Atombomben-Explosion in dem Anime gesehen hast. Hat man
Meinst du
öfters mal
Akira
geteilt.
oder meinst du?
Gen, Dings, Barefoot Gen oder sowas. Barefoot Gen, heißt er so. Gibt so eine berühmte Anime-Szene, die schon öfters mal
Ja.
verlinkt wurde in allen möglichen Social Media und so weiter. Das hat man wahrscheinlich schon mal
Ja,
gesehen.
ich kenne die aus Akira, und auch
Ja,
der Your
barfuß
Name
durch
Kumite ist auch
Hiroshima.
so ein Impact-Moment, wo man sich dran erinnert.
Ja, also das war richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Plus, wir haben ja natürlich dann auch so diese ganzen Bilder mit, als dieser riesige Finger von aus dem Himmel irgendwie kommt. Da muss ich auch sagen, ich habe zum Beispiel, als diese Ki die Szene war, wo die Invasoren vom Himmel fallen, was ja so ein bisschen CGI oder was ja CGI war, dachte ich, ah, okay, das sieht so aus, als wäre ein richtig geiles Manga-Panel. Muss ich sagen, das Manga-Panel, okay, haben sie gut eingefangen. Das ist doch nicht so gut, wie ich gedacht hätte, wie man vielleicht das schattiert hätte machen können. Aber viele andere Manga-Panel, wie zum Beispiel diese riesigen Finger oder auch einfach das, die Backgrounds, sind halt so fucking bildgewaltig im Manga. Wenn irgendwie so Uran auf dem Schuldach runterschaut in die Stadt mit diesem riesigen fucking detaillierten Mutterschiff, holy shit, also da hat er gekocht. He cooked es. Also, das ist richtig geil. Aber wirklich, diese eine Sequenz mit diesem J-Pop-Song ist absolut großartig. Also, das ist richtig, richtig geil.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, und
Wollen
dann
wir noch
kommt
kurz auf
Episode 0.
das, genau, auf Episode 0 und den Epilog eingehen?
Ja.
Wie fandest du denn jetzt, wie es aufgelöst war? Weil ich muss sagen, am Ende von Episode 15 hätte man es da beendet, hätte ich es okay gefunden. Das heißt,
Ja, gerade mit der Szene,
das
wo
heißt im Endeffekt,
die beiden sich
jetzt
halten, ne?
müssen die letzten beiden Episoden halt mich noch überzeugen, dass das die bessere Idee gewesen ist. Und ich glaube, Episode 0 macht da schon einen ganz guten Anfang, weil wir eben da schon einen ziemlich guten Epilog bekommen, was mit den Leuten passiert ist. Und ich finde es auch interessant, diese Epilog-Episode als Episode 0 hinzustellen, weil wir sehen das ganze Aftermath. Wir sehen, was passiert denn eigentlich, wenn dieser Timer, der in den Episoden steht, auf 0 geht. Und was bedeutet das überhaupt? Und ich finde das. Dieser Katastrophenfilm-Aspekt hat schon was. Ob du es als Episode 0 brauchst oder nicht, ist dir dann überlassen. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufklärung zu verschiedenen Storylines, wie eben zu Kaludes Vater, wie eben, was ist aus den Extremisten geworden, nachdem die mit dem Boot in die Bucht von Tokio gefahren sind, damit sie die Explosion überleben. Und ähnliche Dinge eben. Was ist passiert mit den Leuten, die nach den Invasoren gucken, die die Invasoren jagen und wie reagieren die auf Leute, in die sich die Invasoren eingenistet haben? So Sachen. Ich glaube, da ist viel, viel Closing.
Also ich glaube einfach, der
Ja.
größte Aspekt, weshalb sich der Skriptautor, ich glaube, das war nämlich die Entscheidung von ihm, so wie ich gehört habe, sich dafür entschieden hat, in Episode 0, hätte ich jetzt einfach so gesagt, ist halt einfach, dass der Vater so am Anfang steht und am Ende, dass so der Kreis sich schließt und du auch immer so ein
Ja.
bisschen im Kopf das mehr hast, dass, okay, der Vater kommt da später und er sagt ja auch, dass er so ein bisschen das bereut mit seiner Tochter, dass du dann diese Thematik über halt das
Wie
Ganze hast, wo du dann
gesagt,
halt auch viel mehr, okay, das mit dem Lehrer dann so ein bisschen interpretierst oder vielleicht wie Kato dir sich mit einer verhält oder so.
vielleicht ist das auch einfach die beste Option, Folge Zero einzubauen, dass man sie einmal am Anfang schaut und einmal als vorletzte Episode. Dass man die einfach beim Schauen zweimal guckt. Das bringt natürlich den Leuten jetzt nicht so viel, wenn wir es im Spoiler-Teil sagen. Aber
Ja.
naja, sollten wir vielleicht im Fazit auch noch mal kurz erwähnen. Außer du sagst jetzt, boah, das ist eine saudumme Idee, Lukas.
Nee, ich weiß nicht, ob wir haben, glaube ich, vielleicht schon den Zeitpunkt ein bisschen verpasst. Hätten wir vielleicht am Anfang ein bisschen besser machen müssen. Aber ist jetzt erstmal egal. Nee, ich finde halt einfach Episode 0. Ich habe jetzt auch online nochmal so gelesen, was Leute jetzt Anime-Onlys dazu so ein bisschen so sagen. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal mir vorher durchgelesen, was das die Leute sagen, weil ich dachte, okay, du hast jetzt eh die eine Version gewählt, jetzt will ich dann auf jeden Fall die andere Version wählen. Aber es waren schon echt ein paar Leute sehr enttäuscht, dass es dann erst so ab Episode 16 kommt. Also viele haben dann auch das nicht chronologisch dann noch mal in Episode 0 reingeguckt, sondern waren die halt einfach so, okay, was ist das jetzt für ein komischer Schnitt zu Episode 15 zu 16? Da passiert, also jetzt sind wir wieder voll drin. Ah, okay, irgendwie anscheinend davor war Episode 0. Und gerade auch, weil sie gedacht haben, dass, wenn es Episode 0 vorkommt, dass noch mal ein bisschen größerer Teil in dieser Postapokalypse spielt, dass es halt gar nicht war. Das war dann auf einmal vorbei, gerade auch das, was wir dann hatten, dass wir, du hast ja schon erwähnt, mit irgendwie haben jetzt Chip und diese andere neue Japan-Gruppe, da haben wir
Ja.
jetzt dann, die haben jetzt erfahren, was das Original war und danach haben wir eigentlich
Gerade.
nichts mehr außer kurz eine Szene, jetzt sind sie weg.
Ich glaube nämlich genau, das ist der Punkt. Gerade dieses Worldbuilding, was in Episode Zero gemacht wird, fühlt sich dann ein bisschen wie Vortäuschung falscher Tatsachen an. Weil was wir an Worldbuilding bekommen, ist so dieser nukleare Winter, es schneit die ganze Zeit, es gibt diese Asterisks, wenn du die berührst, platzt du. Außerdem gibt es diese Killer-Roboter, die durch die Städte laufen und einfach auf alles schießen, was sich bewegt, sodass wir uns in den Untergrund verziehen mussten. Außerdem sind da noch diese Aliens, die dich scheinbar übernehmen können, aber wenn sie zu schwach werden, kannst du deinen Körper wieder zurückerlangen. Ja, also diese ganzen Worldbuilding-Punkte, die ja doch sehr ausführlich ja teilweise besprochen werden in dieser Episode 0, dass die überhaupt nicht mehr vorkommen, bis eben theoretisch zur letzten Episode, aber da eigentlich auch schon nicht mehr wirklich, fühlt sich dann schon an wie Vortäuschung falscher Tatsachen. Ja. Weil gerade so Episode 0 fühlt sich an, als würden wir so ein bisschen in die Richtung Heavenly Delusions gehen oder so. Ist dann aber nicht so.
Ja, also als ich jetzt so ein bisschen angeguckt habe, ich habe wie gesagt auch nochmal okay mir überlegt, was alles da gezeigt wurde, bin nochmal durchgegangen, wie dann der Übergang war. Also ich finde das Original, so wie es im Manga auch war, chronologisch besser. Also ich weiß, was er machen wollte, aber ich finde auch schon schwach an sich vom Original, dass der Vater erst auch dann irgendwann wieder da eingeführt wurde und das dann richtet, finde ich, thematisch gefällt ihm das einfach nicht, dass der dann einfach auftaucht und er das dann alles gut macht. Und gerade weil ich auch Kado dir jetzt nicht so sehr als Hauptcharakter so wahrgenommen habe, in Anführungsstrichen, also als...
Ah, ist schon irgendwo ein Fokuspunkt.
Ja, ein Fokuspunkt, ja, aber natürlich, weil sie ja auch dann Oran fällt für die Brandung für sie ist und so weiter, aber irgendwie hat es für mich am Schluss dann nicht so gewirkt und dafür dann Episode 0 so weit vorzuziehen und dann auch den Übergang in der TV-Ausstrahlung nicht anzupassen mit den zwei Episoden, fand ich einfach nicht gut. Also wenn ich Leuten das empfehlen würde, so wie wir am Anfang gesagt haben, hey, wenn du einen fetten Hook brauchst mit Sci-Fi und ein bisschen Slice of Life, dann guckt ihr vielleicht die erste Episode an. Aber gerade auch, weil ich dann online bei vielen halt gehört habe, war halt dann schon die Enttäuschung noch mal viel größer und hat das Ende noch mal schlechter gemacht, weil das Ende jetzt auch im Chronologischen finde ich auch nicht so super. Also es war jetzt so die letzten drei Episoden eher, also die letzten drei Episoden mit Episode 0 zusammen.
Ich fand das Ende okay. Und um das zu beurteilen, was ich vorhin gesagt habe, dass die letzten beiden Episoden ja einen besseren Abschluss bringen müssen als Episode 15, muss ich sagen, ja, so 50-50. Es fällt mir schwer zu sagen, lass einfach die letzten beiden Episoden weg, dann hast du einen besseren Abschluss, weil der Abschluss mit dem Epilog ist schon nochmal ein Happy End. Und das würde ich schon ganz gerne Leuten mitgeben.
Ja.
Aber das thematisch heftiger wirkende Ende ist natürlich 15. Also Episode 15 schließt so die Thematik ab und gibt dir wirklich den absolut nihilistischen Blick auf die Welt. Und dann kannst du natürlich noch die letzten beiden Episoden gucken und du hast doch schon wieder einen positiveren, optimistischeren, hoffnungsgeladeneren Ausblick.
Ja.
Naja.
In Episode 0 hat mir zumindest der Zeitlupen-Headshot von dem Mädchen sehr gut gefallen, als der Blutstreifen so ist und die Kamera sich so leicht dreht. Hat ein bisschen an Jujutsu Kaisen erinnert. Zweite Staffel, wenn du die Szene noch weißt, die ich meine, denke ich mir aber schon.
Ist generell großartig inszeniert, also
ja.
Da braucht man sich nicht drüber streiten.
Ja, zwei Anime-Original-Sachen. Im Manga wird nicht explizit gesagt, dass die beiden durch den Mecker gestorben sind, sondern es ist offen. Wird vielleicht sogar ein bisschen so gesagt, okay, Wahrscheinlichkeit ist sogar ein bisschen höher, dass sie wahrscheinlich überlebt haben. Was dann auch vielleicht mehr Sinn ergibt, mit dass am Schluss aus einer anderen Parallelwelt mit ihnen gesprochen wird. Und ich glaube, vieles, dass halt Opa es ins Mutterschiff schafft. Also im Original ist anscheinend so, dass er gar nicht erst ins Mutterschiff schafft und auch nicht den Code eingeben kann oder so, glaube ich.
Okay, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass er zu spät war, um es aufzuhalten, aber es noch so manipulieren konnte, dass die Welt nicht komplett fucked ist. Also das fand ich schon ganz gut, die Änderung. Bei den Mechas bin ich ein bisschen leidenschaftslos, aber ich finde halt natürlich toll, dass wir den Mecha-Kampf noch bekommen haben.
Naja, ja, auf jeden Fall.
Also da haben mir auch echt gut gefallen, zum Beispiel hier, Futaba hat ja diese Jacke.
Mhm.
Und wie sie dann, sie hat sie ja dann um die Hüfte gebunden und das Ganze, diese Ausrüstung mit der Jacke drüber, richtig geiles Design. Also das war, glaube ich, mit mein Lieblingsdesign.
Ja.
In dieser ganzen Serie, diesen ganzen Film. Mhm. Also es war richtig geiles Design, hat mir richtig gut gefallen. Wie fandest du den Name-Drop am Schluss? Letzten Episode?
Was meinst du?
Als genau? Doraemon genamedroppt wurde?
Ja, komm, ist mir egal. Ich habe keinen Bezug zu Doraemon.
Ich fand's auch schon ganz lustig mit so Oran, Dämon. Wie kann ich statt hier Fujin den Dings nennen? Doraemon. Ich so, ja, okay, ist schon ganz nice. Hat mir schon ganz gut gefallen. Ist eine Hommage an das Dungeons-Ding, kann man mal nochmal namedroppen.
Ich fand aber interessant, dass, also es kommt vielleicht durch meine Schaureihenfolge, durch meine etwas unique, dass sie dann, also dass Kado, der dann Editorin für denselben Mangaka ist, der am Anfang mit ihrem Vater zusammenarbeitet.
Ja.
Ist schon ganz gut. Naja, egal. Also, wollen wir noch mal ein Fazit abgeben, ein spoilerfreies, oder
ja,
möchtest du noch über irgendwas anderes sprechen?
Und im Fazit würde ich dir gerne zuerst eine Frage stellen, Lukas.
Ja, dann mach.
Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest? Okay. Die Serie hat mir richtig gut gefallen. Zum Glück haben wir uns die nochmal angeguckt. Als Sci-Fi-Serie richtig toll. Oran, einer meiner Lieblingscharaktere diesen Jahres, würde ich auch so sagen. Ich hatte echt viel Spaß. Ich habe das auch
ist der Anime denn ein Anwärter für dich auf Anime des Jahres?
Nee, also da finde ich dann das Ende ein bisschen zu schwach und da sind so ein paar Punkte, die sich irgendwie so ein bisschen verlieren bei mir. Aber ich hatte da richtig viel Spaß mit, hat mich überrascht. Charaktere fand ich super, hat mir richtig gut gefallen. Visuell hat mir ja schon gesagt. Im Spoiler-Teil hatte ich auch erwähnt, gibt es eine Szene, die auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsserien, wahrscheinlich jetzt dann auch im Jahresende erwähnt wird. Hoffentlich irgendwie spoilerfrei, mal gucken, wie ich das schaffe. Also davor bitte schauen, schwierig. Leute, die Serie aufholen.
Ich hab noch ein paar Tage.
Ja, ich bin der Meinung, das hatte ich dann im Spoiler-Teil gesagt, dass man die Episode 0 chronologisch schauen sollte, nach Episode 16 vor der letzten Episode. Lukas ist immer noch wahrscheinlich seine Meinung, dass die beste Wahl das Weirde ist mit zweimal.
Ja, schaut euch die einfach zweimal an.
Und
einmal da, sonst, wo sie auftaucht und einmal vor der letzten Episode. Ja,
bin ich auch okay damit, wenn man sagt, okay, wenn die erste Episode, wenn man denkt, oder wenn man es jemandem empfehlen will und denkt, okay, die Person, die wird wahrscheinlich brauchen, reinzukommen und gerade das so Slice of Life-ige am Anfang nicht so abholen, dann kann man auch die erste Episode, die Episode 0 sagen, dass man die anschauen soll. Ist jetzt auch nicht ein großer Spoiler oder sowas. Ich habe schon gesagt, ist halt die vorletzte Episode, auch wenn es jetzt so als großer Spoiler wirkt, finde ich halt thematisch und so weiter, ist dann schon vieles vorher schon abgeschlossen worden.
Ja.
Und ja, also ich hatte richtig viel Spaß mit dem Titel. Finde ich toll. Dialoge haben mir richtig gut gefallen. Ich hatte erwähnt, Oran und der Bruder, finde ich halt super einfach, was die immer vor sich hinlabern. Ja, und dafür, also der Mangaka, die ganzen Thematiken, die er eingebaut hat, war seinerzeit voraus oder perfekt zur Zeit.
Also definitiv underrated. Zu wenige Leute haben den Anime geschaut. Ich muss sagen, für mich ist vielleicht sogar irgendwo in den Top 5 dabei dieses Jahr.
Oh, okay.
Muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Ich finde halt vieles sehr, sehr stark. Die Inszenierung auf jeden Fall, die Handlung auch auf jeden Fall. Die Sachen, die dir negativ aufgestoßen sind, sind bei mir irgendwo eher sowas, was ich wegargumentieren kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was mir beim Schauen, was mich da einfach gut unterhalten hat. Deswegen gar nicht so negative Punkte für mich. Und ich glaube, das ist auch so ein Anime, den muss man noch ein bisschen sitzen lassen, noch ein bisschen sacken lassen. Nochmal hin und wieder vielleicht drüber nachdenken und vielleicht auch nochmal mit anderen Sachen in Verbindung ziehen. Entsprechend, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall einer, der einen noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Genau, und deswegen finde ich es auch schade, dass das so wenige Leute geschaut haben. Leute, ran da.
Ja.
Ja, gut. Und ich glaube, das war's dann auch mit unserer Dead Demon Destruction Folge.
Du hast auch das DDDD vergessen.
Auch wenn am Anfang vielleicht noch so ein paar andere Titel dabei waren, aber...
Oh ja.
Ja.
Also man merkt, der Titel hat uns gefallen. Also gerade wenn ihr den Spoiler-Teil übersprungen habt und seht, okay, wie viele Minuten habe ich übersprungen, war richtig
geil. Okay, Moment, die halbe Episode, was ist hier los? Ja. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Genau. Und dann sehen wir uns, glaube ich, wieder für unsere Jahresrückblick-Folge.
Oh ja.
Ich dürfte als nächstes dran sein. Das wird auch wieder ein großes Ding. Ich glaube,
müssen wir mal gucken, wie wir das ein bisschen kürzen können.
Ich glaube, es war auch ein spannendes Jahr, ohne mich jetzt damit beschäftigt zu haben.
Ja.
Ja. Bis dahin würde ich mich auf jeden Fall schon mal verabschieden. Ich bin der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Und wie Julian ja heute schon demonstriert hat, beziehungsweise nochmal wiederholt hat, auf Twitter erreicht man uns auch ganz gut.
Ja, genau. Ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Wir haben einen Titel der deutschen Lizenzierungslandschaft oder der Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft.
Stimmt. Oh, das ist auch Hype.
Also man hört schon aus deiner Stimme raus, denn diesen Titel hattest du damals draufgenommen und da freust du dich sehr darüber, dass der jetzt lizenziert wurde, ist nämlich Kaiji Ultimate Survivor. Aber da werden wir, glaube ich, wahrscheinlich demnächst mal ein bisschen mehr drauf gehen. Hast du denn eigentlich schon
mal? Müssen auf jeden Fall.
Hast du schon ein bisschen mal angeguckt gehabt? Komplett?
Nein, leider noch gar nicht.
Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, da hast du wahrscheinlich Bock, irgendwann demnächst mal anzufangen. Mhm. Das sind, glaube ich, 2 Staffeln. A24 Episoden oder sowas. Also ist schon ein Stück. Muss man mal schauen.
Und dann theoretisch gibt es noch dieses Spin-off mit der Working World oder Ahnung. Kann man auch noch schauen.
Genau, aber einen tollen Titel, der ist auf jeden Fall lizenziert worden, das freut uns. Aber es bleiben natürlich auch ein paar Titel übrig, die hoffentlich irgendwann lizenziert werden, aber wahrscheinlich bis zum Jahresende nicht mehr. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist im Moment Nonen Biori, Nonstop, Bacano, Aria the Animation, Monogatari Außer Parke und Kiso, als auch Offen Monster Season, Natsume Book of Friends, One Outs, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi, Revival Starlight Movie und Today's Menu for the Anime Family.